Gewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 365. Ja, heute mit Sebastian.
Hallo.
Und mit Markus.
Hello again.
Und wir sind live auf der FrostCon, auf der 20. Ausgabe der FrostCon.
Jubiläumsausgabe.
Ja. Genau.
Für also uns live ist ein bisschen übertrieben, weil hier, wir zeichnen es ja auf.
Laufen, Lifer geht's nicht.
Hier laufen Leute im...
Also für die Aufnahme live.
Im Tempo vorbei. Also doch, genau. Für die Aufnahme sowieso live und auch auf einer Veranstaltung mal wieder. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, auf jeden Fall. Schön, sich mal wieder live in Farbe zu sehen.
Genau. Ja. Ich meine, dich habe ich ja dieses Jahr schon mal live in Farbe gesehen. Wir haben ja dieses Jahr schon einmal einen Podcast zusammen vom CLT aufgenommen, aber dich habe ich schon lange nicht mehr live gesehen.
Ja. Ja, nee, ganz so lange ist nicht. Am Kongress.
Ja, okay. Aber es war letztes Jahr.
Ja,
es ist
genau.
Das quasi, ja. Quasi eine...
Wir hatten schon längere Durststrecken.
Ja, das ist korrekt, genau.
Genau, und Sebastian und ich haben uns endlich in Persona getroffen und wir hatten das mindestens an einer FrostCon vorher schon mal versucht.
Genau, die vorletzte, glaube ich, war es.
Ja.
Also, da war ich zumindest vor Ort und es war dann aber keiner von euch da.
Wieso eigentlich nicht?
Irgendwas war da passiert.
Das ist die Frage.
Ja. Ja, da sind wir mit diesem Raumzeitkontinuum, wenn da Dinge nicht exakt zueinander passen, dann trifft man sich vor allem nicht.
Ja, es wollte ja auch eigentlich, also ich bin jetzt als Vertretung von einem der Felixe da, weil eigentlich wollten die ja auch irgendwie hier sein, gell?
Die wollten auch irgendwie hier sein.
Die wollten doch eigentlich mit dem Schwebezug hierher.
Aha.
Ja gut, okay, das ist jetzt wirklich ein Paralleluniversum, wo sich das gelohnt hätte.
Ja, wieso? Einsteigen und schon auf der FrostCon oder was?
Kaum 10 Minuten
Slogan,
später
oder?
Ist man auch da, ja. Ja.
Wir müssen das so ja auch noch als Running Gag etablieren.
Ja, müssen wir immer dranbleiben.
Aber
dich
wollte
pflegen.
Doch heute auch
man
schon irgendjemand triggern.
Ja, mich wollte heute auch schon der Schmidtlauch triggern, das auf jeden Fall auf Mastodon. Da fing der einfach an und rezitierte unsere Diskussion über Magnetschwebebahnen, beziehungsweise wir müssen hier parallel Handouts und Sticker rausgeben, deswegen sind wir ein bisschen
und Autogrammstunde
im Rum-Modus. Also. Genau, ja, der Schmidtlauch hatte auf Mastodon einfach mal gesagt, baut doch eine Magnetschwebebahn. Ja, ich habe nicht darauf reagiert, ich habe es geflissentlich ignoriert, weil ich wollte ja noch Vorträge gucken.
Genau, apropos Vorträge gucken. Wir sind heute am ersten Tag der FrostCon, morgen sind noch auch Vorträge, aber ihr seid irgendwie nicht da, ihr lasst mich dann hier schon wieder allein. Macht nichts. Was habt ihr denn heute gesehen? Wo wart ihr denn drin? Habt ihr irgendwas... wo er sagt, dass, also viele der Sachen werden ja aufgezeichnet, die kann man sich hinterher beim Media CCC mit angucken. War irgendwas, wo er sagt, ja, das habe ich heute gelernt, das war cool.
Ich sehe schon mal, dass Markus auf jeden Fall sehr gut vorbereitet ist mit seinem Notizblock. Ich muss da erstmal nochmal nachlesen, was heute alles da war. Also darfst du einmal.
Na gut, ich habe angefangen mit dem Accessibility Talk. Die Accessibility als Wettbewerbsvorteil dargestellt hat, was auch für Webshops auf jeden Fall stimmt. Und das ist natürlich auch ein sehr eingängliches Beispiel, aber mit der neuen Gesetzeslage, dass das für alle notwendig ist, wundert man sich eigentlich als Dienstleister, wie wenig Interesse von Kundenseite da zurzeit existiert. Ja, ich habe mir den sehr interessiert angehört. Sie hat es schön rübergebracht, zusammengefasst, nochmal Aspekte auch da reingebracht, Überlegungen, wie man diese Web Accessibility Criterias wirklich in die Softwareprojekte mit reinbringt und dann zur Umsetzung bringt. Und
das erklärt jetzt aber auf jeden Fall, warum hier so viele Talks in der Richtung oder auch auf dieses Thema eingegangen sind.
Warte, aus dieser Einleitung von dir schließe ich, dir ist die neue Gesetzeslage gar nicht bekannt.
Ganz genau, ja. Also das war mir jetzt ehrlich gesagt Ich finde generell, dass Barrierefreiheit eine Sache ist, die man beachten soll. Aber auch da, ich habe in einem der Vorträge nämlich dann heute kennenlernen dürfen, jetzt muss ich auch mal da meine Notizen aufmachen, dass es halt da eine schöne Vorlage auch für gibt, nämlich die WCAG-Richtlinien.
Ja.
Und an denen kann man, also da sind wohl auch gute Beispiele mit drin und auch Hilfestellungen, wie man das halt wirklich implementieren kann. Das habe ich mir nämlich direkt, also das ist eigentlich die einzige Notiz, die ich mir heute gemacht habe, weil das fand ich sehr spannend und auch sehr sinnvoll.
Ja.
Weil ja, es betrifft einen aktuell halt vielleicht nicht, aber das war auch in dem Vortrag sehr schön dargestellt. Sie haben halt auch immer so, ja, viel Aufwand für eine kleine Gruppe letzten Endes. Und dann haben sie aber mal tiefer drüber nachgedacht. Ja, es gibt dann halt Leute, die haben halt nur einen Arm und können eben ihren PC nur einarmig bedienen. Es kann aber auch sein, dass du dir den Arm gebrochen hast. Dann ist das halt partiell. Ja,
ja, also diese situativen Einschränkungen,
genau,
die hat sie in dem Talk auch mal. Oder du musst einfach gerade was auf dem Arm halten.
Ja, what's genau. Also dann ist dieses Beispiel wahrscheinlich auch aus dieser Richtlinie so,
ja,
ein bisschen.
Ja.
Oder zumindest gibt es das da in diesem Umfeld.
Ja.
Fand ich sehr spannend, weil ja, das ist oftmals, dass man solche Dinge ausblendet. Ja,
ja,
auch wenn man dann selber mal das Problem hatte.
Weil es einem erstmal persönlich nicht betrifft, ne?
Ja. Und man hat, wenn man Vorreiter ist in so einem Bereich und gerade Leuten dabei hilft, ihren Alltag besser zu erledigen, hat man natürlich auch eine starke Kundenbindung. Sie brachte das Beispiel von der Bank, die Vorreiter sind in dem Bereich und dann in der Community der Betroffenen einen sehr dicken Stein im Brett hat, weil einfach da können die ihre Bankgeschäfte unkompliziert mit den Online-Tools erledigen und bei der Konkurrenz ist es einfach sehr hakelig. Und da bin ich mir sicher, nehmen die Leute unter Umständen auch etwas schlechtere Konditionen in Kauf, wenn sie einfach das nicht jedes Mal als unüberwindbare Aufgabe wahrnehmen, sich mit diesen notwendigen Dingen auseinanderzusetzen und da schneller durchkommen.
Ja, absolut. Also ich denke, da muss der Fokus muss halt doch ein bisschen stärker darauf gerichtet werden. Deswegen fand ich es halt auch so schön, dass es diese Richtlinien jetzt dann da gibt. Weil oftmals sind halt Vorgaben da, aber es fehlt eigentlich so ein bisschen, wie setzen wir die jetzt eigentlich um? Es scheint zumindest, dass dort mitgedacht wurde.
Ja,
und
genau.
Was
auch wirklich lohnt, ist, wenn man fürs Team Schulungen organisiert. Also wir haben bei Karakun einen Trainer gefunden gehabt, der da sehr fit ist und die haben dann wirklich relativ große Gruppen in mehreren Runden aus dem Team geschult und das war ein sehr positives Feedback, was es da gab. Ja, genau. Und sowas lohnt sich unbedingt zu organisieren, weil eben diese veranschaulichten Beispiele, dann direkt Lösungen, dass man dann drauf schaut, Fallbeispiele vielleicht aus eigenen Projekten bringt und schaut, okay, was hätte ich jetzt tun müssen, um es vielleicht schon mal mit Low-Hanging-Fruits zu bekommen, dann ist es ein bisschen besser. Und natürlich ist es wie bei allen diesen Dingen in unserem Business am besten gemacht, wenn man von Anfang an dran denkt,
ja,
und es konzeptionell mit einarbeitet. Da muss es natürlich auch bei moderne Applikationen brauchen ein vernünftiges UI, dementsprechend brauchen sie ein UX-Konzept und UI-Designs und da muss es mit drin sein, da muss es mit drin stehen.
Ja, da muss es hinkommen letzten Endes, gell?
Ja.
Und ich fand das halt eine schöne Sache, das auch hier zu sehen. Ich habe, wie gesagt, es gibt mehrere Vorträge, die auf diese die letzten Endes auf diese Schiene aufspringen und darüber berichten. Ich denke, da wäre vielleicht auch der ein oder andere Talk dann sehenswert. Ich kann gleich nochmal durchgucken, ob ich den anderen finde, aber es war nicht um 10 Uhr morgens, deswegen weiß ich das, dass der andere, dass da noch mehr Talks gibt in die Richtung.
Ja.
Und klar, das von Anfang an zu denken. Ich denke aber auch, was extrem hilft, ist, wenn man dieses Know-how mitbekommt, dass man selber vielleicht gerade aktuell nicht betroffen ist, aber dass es eben immer Situationen gibt, wo man eben auch betroffen sein kann. Und das muss nicht die schwere Behinderung sein, sondern es kann halt wirklich einfach mal vorübergehend sein, das Ganze.
Genau.
Und ich glaube, das hilft extrem auch den Entwicklern in dem Moment, ja, wenn sie sich in diese Situation an Alltagsbeispielen viel besser denken können. Das war zum Beispiel dieses Beispiel, dass man halt gerade was hält, also sprich, man ist vielleicht gerade, hat gerade Nachwuchs bekommen, ja, und hat seinen Säugling auf dem Arm und will aber trotzdem nochmal irgendwie was eingeben oder ja.
Ja, oder man macht sich bewusst, dass diese Usability-Features, die es letztendlich sind, dass wir die heute schon sehr gerne nutzen. Oft, wir machen gerne die Schriftgröße größer, wenn wir dann an einem Screen mit zu hoher Auflösung sind, was wir nicht gewohnt sind. Oder wenn wir Sachen teilen, spontan irgendwas präsentieren und dann sagt irgendwo, oh, das ist aber klein, dann machst du es groß. Und wenn das dann skaliert, die Web-Applikation, dann ist wunderbar. Wenn das dann alles auseinanderfällt, dann müssen wir leider wieder zurückskalieren und sagen, sorry, geht nicht. Und das ärgert dann alle. Also dieses Accessibility-Mitdenken ist gut für die Usability insgesamt. Also Es bringt die Applikation insgesamt voran. Und das ist wahrscheinlich auch das Beste, wie man das Thema in die Teams bekommt und transportiert bekommt, indem man diese Seite vorne anstellt und nicht sagt, neues Gesetz, ihr müsst jetzt und dann wegen Zwang müsst ihr das jetzt einbauen, sondern dass man es hilft der Usability, es macht die Sache besser benutzbar, dass man das vorne anstellt.
Ah, da ist es genau. Barrierefreiheit bei Open Talk war das. Also letzten Endes vielleicht auch so der Übergang zu dem Talk, den ich heute Morgen als erstes gesehen habe, nämlich den Talk zu Open Cloud. Und da kam dann auch die Sache mit Barrierefreiheit auch auf, dass sie halt da viel Energie rein investiert haben und dass sich das aber auch auf der anderen Seite eben gelohnt hat. Aber dass eben, ja, es waren ja die zwei Gründer letzten Endes waren auf der Bühne und der eine hat auch gesagt, ja, selbst er hat öfters mal gesagt, boah, was ein Aufwand für eine kleine Gruppe, bis er eben da eben auch in diese Richtung so ein bisschen mehr geschult war. Und deswegen haben sie es halt auch auf der Bühne so angesprochen.
Ja.
Der Talk über Open Cloud war auch sehr spannend. Da ging es eben mehr so ein bisschen darum, was waren so die Hürden, wie ist Open Cloud überhaupt entstanden? Wir haben, ich weiß, mit dem Namen Open irgendwas ist halt immer so ein bisschen
wir
blöd.
Wir hatten glaube ich, in einer der vergangenen Sendungen schon. Alles heißt Open.
In vergangenen Sendungen schon, genau. Ich habe lustigerweise genau das auch bei den Jungs dann mal angesprochen später und habe vor allem gesagt, ist ja eigentlich egal, wie der Name ist, aber er muss halt irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben, dass man es googeln kann, weil die Dokumentation gerade beim Projektstart ist ja immer ein bisschen dürftig und wenn du dann eben noch einen Buzzword hast, was auf 90% der Webseiten irgendwie draufsteht oder in Verbindung Open und Cloud irgendwie zusammenkommt, dann findest du alles, aber nicht das, was du suchst.
Ja, bei denen wünsche ich mir echt ein Rebranding. Das ist, vielleicht muss es nicht so schlecht sein wie von OpenCV zu Xing, aber
OpenCV, oh Gott.
Aber
ja,
ich meine, letztendlich hat OpenCV hat Xing damals auch das Open abgelegt, jetzt vor dem Hintergrund des gerade Besprochenen, vielleicht war es auch wieder gut, aber okay, andere Geschichte.
Ja, aber Xing kannst du suchen. Ja, also das
genau,
ist halt so.
Deswegen war das schon besser, aber ansonsten war der Name, es hat niemand verstanden und das soll jetzt nicht Thema sein.
Ja, abschweifen können wir ja gut.
Ja gut, also ich glaube nicht, dass sie den Namen nochmal ändern werden, auch wenn ich es mir wünschen würde. Weil genau auch der Standard zum föderierten System heißt Open Cloud Mesh. Also auch da gibt es halt schon das Open Cloud drin in dem Standard. Also es ist einfach ungünstig an der Stelle.
Es ist sehr ungünstig an der Stelle, weil man einfach dann denkt, okay, dieses Open Cloud Mesh kommt von der Open Cloud oder wird von denen auch irgendwie vorangetrieben. Mag ja zum Teil auch sein, aber halt nicht alleine.
Genau, und es war halt schon vorher da und da wurde ja extra auch ein generischer Name genommen, also weil C-File unterstützt Open Cloud Mesh, Own Cloud, Next Cloud und natürlich auch Open Cloud und das jetzt, da ist die Verbindung einfach näher. Es, ja, hätte man nicht machen müssen, also es wäre, ich meine, die haben das ja auch gemacht, weil sie auch Open Talk hatten und so, klar, aber trotzdem ist irgendwie.
Ja, diese Geschichten mit Open vorne dran, ich finde es, auf der einen Seite finde ich es nicht schlecht, ja, aber das, was halt sehr schade ist, ist, dass viele Projekte sich das oder ja eher Firmen sich das genommen haben, ja, um irgendwie eine Offenheit zu suggerieren, allen voran, und damit ist es ja eigentlich erst groß geworden, zumindest aus meiner Sicht, so ist halt OpenAI. Ja, seit die auf dem Markt sind, ist das extrem beliebt, Open irgendwo hinzumachen.
Ich glaube, es war vorher schon.
Das kann durchaus sein,
ich
aber das
ich
so.
Ich habe heute tatsächlich mit jemand von OpenOffice.org geredet.
Ja, gut.
Also, das gibt es tatsächlich schon länger.
Aber das sind halt alles offene Sachen, und mittlerweile ist halt viel, also es gibt auch viele Open-Sachen, die nicht offen sind, was dann halt schon richtig im, ja, keine Ahnung, Brainfuck total widersprüchlich einfach ist. Ja.
Gut, wobei OpenAI ja auch erst offen sein wollte und das jetzt einfach nicht mehr ist. Also ich meine, die hatten das ja schon so ein bisschen angedacht vor.
Sie haben es mal postuliert,
genau.
Sie haben es dann
das
halt.
War die ursprüngliche Idee, und von dem her ist der Name da noch übrig geblieben. Mein
ja, ist, aber dann muss man da leider vielleicht auch sagen, Rebranding?
Sollten wir da fordern. Das erste
Altman AI.
Ja.
Oder sie sollen es endlich mal offen machen.
Ja, ja, wobei man sie selber wahrscheinlich entgegenhalten werden, dass sie jetzt gerade, bevor sie GPT-5 lanciert haben, haben sie ja gerade wieder offene Modelle bereitgestellt. Also sie tun ja schon auch was in dem Bereich. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob das reicht.
Genau, ich würde nochmal auf den Open Cloud Talk zurückkommen, um den Namen wegzulassen. Ich verwechsel ihn vor allem halt ganz gerne, weil es so nah an OwnCloud ist, aber genau, sie haben halt in dem Vortrag viel darüber geredet, wie der Weg letzten Endes zur Open Cloud hin war, was für Hürden sie nehmen mussten und was sie auch so an Feedback zurückbekommen haben. Unter anderem ein schöner Aspekt oder ein Teil war, was wo man vielleicht nicht drüber nachdenkt, das sind halt in der Regel keine Power-User, die das als Endanwender einsetzen. Und man hat versucht, eben sich einfach diese Few mal anzuschauen und zu sagen, okay, was denkt denn so ein Endanwender dann in dem Moment? Sie haben die Icons zum Beispiel so gewählt oder die Farbgebung letzten Endes so gewählt, dass es dem, was die meisten kennen, entspricht. Ja, Tabellen sind grün, normale Dokumente sind blau. PDFs sind rot, ja, ist halt leider, also diese Farben hängen eben an diesen Sachen mit dran, und das haben sie letzten Endes dann auch mit übernommen. Sie versuchen ihr Produkt so zu gestalten, dass du mit einer einfachen Installation erstmal so die Best Practice Settings direkt ausgerollt hast. Also beispielsweise File-Sharing ist direkt halt Passwort gesichert, und das musst du aktiv dann deaktivieren, wenn du das möchtest. Aber es ist halt erstmal so konfiguriert, dass das mit drin ist, sodass man sich halt keine großen Gedanken machen muss. Und genau das Gleiche ist, dass man dann halt geschaut hat, ja, niemand will dann da sitzen und sich ein Passwort ausdenken. Und du hast dann halt so einen Passwort-Generieren-Knopf, und beim Kopieren vom Link wird automatisch ein Text mit dem Passwort auch noch kopiert und so Sachen. Also sie haben halt viel für die Usability an der Stelle getan. Du kannst deine kompletten Tastenkombinationen, die du sonst so kennst, Steuerung A, Steuerung V, Steuerung P und was weiß ich nicht alles, kannst du halt alles halt da drin verwenden, und es funktioniert wie auf deinem Desktop, und das macht vor allem mit dem Hintergrund, dass das in Go entwickelt ist und wirklich sehr flüssig sich bedienen lässt, macht das auch irgendwie Sinn, dass es dann sich wie ein Desktop anfühlt. Ja. Genau. Ansonsten hatten sie noch so ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Sie wollen halt doch auch stark in Richtung dem gehen, was Nextcloud so anbietet. Also letzten
Kalender
Endes eine,
und solche Geschichten.
Genau, letzten Endes eine vollwertige Groupware-Lösung dann mit anbieten. Aber das Ganze eben modular. Und das war auch so ein Punkt, den sie angesprochen haben, dass dieses PHP-Konstrukt einfach der Sprache geschuldet. So läuft das, wenn du so ein Add-on hast, das ist halt mit integriert. Und wenn du irgendwie so ein, gerade bei den Updates ist es bestimmt den einen oder anderen schon auf die Füße gefallen, mir schon öfters, dass wenn du irgendein Plugin mit drin hast, was dann mit der neuen Version nicht geht, weil vielleicht auch den PHP-Version du dann geändert hast oder sowas, dann geht deine Nextcloud nicht. Und du musst halt herausfinden, welches Plugin muss ich denn jetzt da rausschmeißen.
Das ist, also okay. Ich hatte es in der Vergangenheit, dass dann das Plugin disabled wird beim Upgrade-Prozess.
Das ist mittlerweile, glaube ich, der Fall. Das war früher mal nicht der Fall. Ja, okay. Und da musstest du halt dann schon auf die Suche gehen, wo finde ich den ganzen Kram. Ja,
normalerweise werden die mittlerweile alle deaktiviert und du musst sie dann einzeln aktivieren. Wenn du dann natürlich aber das Falsche aktiviert hast, musst du trotzdem in die Error-Log reingucken, gucken, was.
Und das haben sie halt, jetzt. Also klar, wenn jetzt ein zentrales Feature ausfällt bei so einem modularen System, ist das halt auch hinüber. Ja, also was weiß ich, wenn da das File-Management hinten dran ausfällt, dann ist es halt, kriegst halt keine Dateien. Aber wenn halt jetzt so ein Plugin wie der Kalender oder so Sachen oder Collabora oder was weiß ich ausfällt, dann läuft die Applikation ganz normal weiter und du kannst eben diesen einen Teil nicht nutzen oder kriegst die Metadaten nicht von den Bildern ausgelesen, sondern kriegst halt nur die Standard-Metadaten, die OpenCloud anlegt, gezeigt. Also so Sachen waren da in dem Vortrag, war auch sehr spannend und informativ. Gibt mir auf jeden Fall Mut, weiterhin die Augen da offen zu halten. Noch fehlt ein bisschen bei dem Kalender. Aber das ist auch schon also der Kalender selbst ist integriert. Es gibt aber noch kein Frontend dafür. Das ist noch was da fehlt, was mir jetzt nicht so viel Bauchschmerzen bereitet, weil meistens wird Smartphone verwendet von der restlichen Familie und der Einzige, der auf das Webfrontend guckt, bin ich.
Also es fehlt nur, was im Webfrontend Kalender und Kalendersync geht, Einladungen.
Das muss wohl auch irgendwie gehen, also das geht theoretisch alles, dieses Sharen von Kalendern und so Sachen, aber genau da war er sich jetzt nicht ganz sicher. Ich hatte am Stand dann nochmal Rücksprache gehalten, inwieweit das in der Oberfläche funktioniert. Weil
und Einladungen ist ja oft dann auch ein Zusammenspiel mit Mail, das ist dann ja auch wieder kritisch und die Zusagen und Absagen, das willst du eigentlich auch, dass es funktioniert, das ist bei der Nextcloud wohl auch immer ein bisschen hakelig. Oder auch immer meiner Erfahrung nach, so lassen wir es dabei. Und dann ist eben die Frage, wenn sie noch keinen Mail-Mechanismus drin haben, wie OpenCloud das dann macht?
Also ich habe sie mir bis jetzt nur sehr oberflächlich angeschaut, hadere ich auch ein bisschen, weil der Migrationsprozess nicht so gut beschrieben ist. Das kam dann auch in dem Vortrag raus, dass das mittlerweile obsolet ist, was in der Dokumentation steht. Dort wird halt gesagt, dass man das über R-Klon machen kann. Man loggt sich halt in seinem alten Account ein bei der Nextcloud und dann in den neuen und schiebt die Sachen rüber.
Also kein In-Place-Upgrade auf jeden Fall.
Ja, das gibt's auf gar keinen Fall. Also deine Shares sind auf jeden Fall immer weg, egal wie du es machst. Aber was du halt machen kannst, ist mittlerweile, dass du wenn du die Daten nicht verschlüsselt hast in deiner Nextcloud, was, denke ich mal, viele in ihrem privaten Umfeld vor allem vielleicht auch so betreiben, dann kannst du halt einfach deinen Benutzerfolder rüber kopieren in deinen Benutzerfolder von der OpenCloud und dann sind die Daten da. Ja. Das ist schon mal ein Teil. Der zweite Teil, der mich so ein bisschen noch abhält, ist im Moment die Integration für Single Sign-On. Da hänge ich noch ein bisschen, warum auch. Also da waren noch so ein paar offene Punkte, die nicht so laufen, wie sie sollten. Weil das ist für mich zumindest ein wichtiges Feature.
Okay. Das, was ich mit am spannendsten fand, ich weiß jetzt nicht, ob das, also war wahrscheinlich nicht in dem Vortrag drin, aber dass sie so eine POSIX-File-Geschichte haben, also du kannst tatsächlich auf irgendein Filesystem Dateien hinschieben und dann erkennt es die OpenCloud auch direkt und zeigt dir das auch im Web an. Also das, was bei Nextcloud so nicht geht, du müsstest da ja immer diesen PHP-Prozess, dieses OCCS laufen lassen.
Zum Indexieren.
File-Sync laufen lassen, genau, und das ist tatsächlich ein Feature, das ich ganz spannend finde, dass du einfach Dateien hinschmeißt und er die sofort erkennt.
Genau, also das ist auch was sie halt dann ein bisschen tiefer erklärt haben, diese Architektur dahinter. Das Ganze kam bei der Nextcloud, hast du halt eine Datenbank und du hast eben das Dateisystem und du hast die Metadaten in der Datenbank liegen und die Dateien im Dateisystem und da kommt es halt dann auch ganz schnell mal zu Konflikten. Das war wohl ein Fehler, den sie eben mit der OwnCloud damals schon sehr häufig hatten. Das Projekt selber stammt ja aus OwnCloud. Also OwnCloud hat ja irgendwann angefangen, eine Neuentwicklung, dieses Infinity Scale zu machen. Und daraus ist ja jetzt Open Cloud geforkt worden. Und ein Punkt war eben, weil sie sehr häufig diesen Fehler hatten, dass Daten auf einmal verschwunden waren, weil sie irgendwo manipuliert waren, was weiß ich, die Datenbank vielleicht doch einen Fehler hatte oder beim Zurückspielen vom Backup dann der Stand nicht ganz gepasst hat. Und jetzt haben sie halt eine Single Source of Truth, nämlich das Dateisystem und fertig.
Ja.
Und das stimmt nicht ganz, dass du ein beliebiges hinten dranhängen kannst, sondern es muss halt eine Möglichkeit geben, für
ACLs.
Notify oder es muss eine Möglichkeit vor allem geben für das Notifizieren, also dass das System eben dieses Dateisystem Metadaten publizieren kann und sagen kann, hier hat sich was geändert und so Sachen, weil darauf greifen sie zurück. Ja, und das muss man auch, das ist leider aktuell noch nicht voreingestellt, das muss man aktivieren, ja, weil das ein Feature ist scheinbar, was, ja, würde ich vielleicht auch sagen, es ist nicht das Feature, was der Otto-Normalbenutzer wahrscheinlich nutzen würde. Aber so Power-User wollen das halt haben und die schalten sich dann halt an.
Ja, also ich meine, der spannende Teil an der Geschichte ist, dass du wirklich sagen kannst, du mountest dir das Ding von deinem Linux aus oder von mir aus auch von deinem Windows aus über Samba und du hast die Open Cloud, heißt das Ding jetzt, und siehst dieselben Daten, ohne dass du irgendwas machen musst. Ja, du hast quasi ein Webinterface, du hast deinen Linux-Rechner oder deinen Windows-Rechner und alle können auf dieselben Daten zugreifen.
Das scheint instantan zu gehen auch und sowas. Also sie haben dort das auch mal kurz vorgeführt. Das waren auch so Learnings, wo sie gesagt haben, war ein schickes Bild so von der Schulklasse und dann sitzt ein Kind mit dem Tablet und Hand nach oben. Und dann hieß es, F5. F5 existiert nicht bei den Nutzern. Ja, die kennen das nicht, aktualisieren. Und jetzt auf so einem Tablet ist jetzt auch die Frage, wie drückst du F5? Ich meine, wir wissen es. Du ziehst halt runter und dann aktualisiert sich die Seite. Aber und jetzt haben sie halt, da haben sie eben auch einen Mechanismus implementiert, dass sich das automatisch, sobald was Neues reinkommt, aktualisiert in deinem Browser. Ja, also du hast halt wirklich, ich meine, wenn wir ein geschertes Laufwerk haben und machen das bei uns auf und du schiebst was da rein, sehe ich es auch bei mir sofort. Also es ist wirklich einfach wie, als würdest du vor deinem PC sitzen. Und das finde ich persönlich auch eine ganz coole Geschichte für solch ein Tool.
Ja,
ja, und ich glaube, da können sie halt auch so ein bisschen sich von der Masse dann wieder abheben am Ende. Klar, auch in der Nextcloud geht das eine oder andere, aber es ist trotzdem nochmal, es ist einfach viel smoother. Mhm. Eine Nextcloud, da musst du sehr viel Arbeit reinstecken, dass sie für viele Menschen, also für große Gruppen und viele Daten sehr performant auch agiert. Da musst du hier und da noch ein bisschen tunen und alles Mögliche und das musst du halt da nicht. Ja.
Mhm. Gut. Was dann sagst du denn, Ingo? Was war dein erster Talk?
Genau, mein erster Talk war, der erste war 50 Jahre Fallsysteme. Da das würde ich mal skippen, das könnt ihr euch gerne aber angucken, war auch spannend. Aber worüber ich reden möchte, ist Open Source Overlay Netzwerke, weil das hatten wir ja in unserer letzten Radio Tux Sendung so ein bisschen auch als Thema. Weil du gesagt hast, du hast NetBird oder sowas im Einsatz, genau. Und ich war mir auch noch
nicht. Du ist Sebastian, er sitzt vor mir und
zeigt, genau. Aber ihr habt natürlich alle die letzte Radio Tux Sendung gehört und deswegen wisst ihr, wovon ich rede.
Schleichwerbung.
Wenn nicht, müsst ihr das dringend noch tun. Und da ging es um einen, also erstmal überhaupt, was Overlay-VPNs sind, wofür man sie braucht. Aber er hat dann verschiedene Overlay-VPNs vorgestellt und auch verglichen. Für mich am spannendsten waren eben NetBird und dieses Tailscale, wobei es da, da sind die Clients Open Source, aber der Server ist ja Closed Source, aber es gibt HeadScale.
Genau.
Und die machen sozusagen die Open Source Implementierung von diesem Serverteil.
Von dem Tailscale-Teil, genau.
Genau, ja. Von dem Tailscale-Serverteil, der Closed Source ist. Und das fand ich ganz spannend. Das waren jetzt so die, wo ich gedacht habe, okay, das müsste ich auch nochmal ausprobieren. weil ja, also zurzeit sieht das Setup bei mir so aus, hatte ich ja in einer letzten Binärgewitter sondern auch mal gesagt, mit diesem WG Easy sich irgendwie Konfigurationen zusammenzubasteln und die zu verteilen, ist, kann man schon machen, funktioniert auch ganz gut, aber eben nur so ganz gut, ja. Schöner wäre dann, wenn man das wirklich als so Overlay-Netzwerk betreiben könnte und sagt, hier, Client draufkippen, Config drauf und dann siehst du gleich alles, statt irgendwie zu versuchen, sternförmige Verbindungen hier von A nach B und da der Server muss A, der muss noch dahin zugreifen und der dahin. Von dem her fand ich unser Gespräch ja letztens sehr, sehr wichtig und habe mir das jetzt auch nochmal angeguckt. Hier ging es dann auch noch drum, oder er hat sich die Geschwindigkeit angeguckt, also wie funktionieren, welches ist jetzt vielleicht schneller, kam aber zu dem Ergebnis, das nimmt sich alles nix. Also es ist
halt WireGuard unten drunter.
Ja, es ist aber nicht bei allen WireGuard. Manche benutzen tatsächlich Ethernet-Frames. Da
okay, also NetBird und Tailscale,
die benutzen beide WireGuard, genau. Aber es gibt auch andere, die das anders machen und trotzdem sind sie irgendwie nicht wesentlich schneller. Also ja, vielleicht ein ganz bisschen. Aber so, wenn du von einer Gigabit-Leitung kriegst du irgendwie 450 Megabyte oder sowas durch.
Megabit
durch, genau.
Von der Gigabit, okay.
Ja, genau. Also kriegst
das heißt
du
aber,
um die ein bisschen weniger als die Hälfte.
Okay, wenn es aber zurzeit nichts Schnelleres gibt, dann ist es einfach State of the Art. Dann ist das schnellste VPN, was wir bauen können zurzeit.
Ja. Genau, aber hätte ja sein können, dass irgendwie da...
Deswegen brauchst du immer mehrere Ansätze. Also deswegen brauchst du die Konkurrenz, damit wir das wissen. Ansonsten, wenn es nur einen gibt, dann ist das einfach das Einzige, was wir haben. Und wir wissen nicht, ob es schneller geht oder nicht.
Ja, ja. Klar, da gab es natürlich ein paar Seitenhiebe auf andere Sachen, die so IPsec oder so, was wir irgendwie alle bestimmt schon mal verwendet haben. Jeder, der eine Fritzbox früher hatte, hat ja IPsec-Verbindungen aufgebaut, aber solange es auch nur ein Produkt war, war das auch nicht das Problem, aber versuch mal irgendwie von einer IPsec-Fritzbox zu, was weiß ich, irgendwas anderes, was auch IPsec spricht, eine Verbindung aufzubauen, das ist irgendwie die Hölle und von dem her ganz gut, dass sich da WireGuard so ein bisschen durchgesetzt hat. Ja, genau, Sebastian, müssen wir uns nochmal tiefer angucken. Ich würde das tatsächlich nochmal in einer der nächsten Sendungen vielleicht auch bei Radotux behandeln oder dass man mal eine Demo zusammen mache und du oder wir das zusammen mal aufsetzen und sagst, ja, das funktioniert.
Ja.
So setzen wir das auf oder so funktioniert das. Das wäre, glaube ich, ganz gut.
Das wird auch super Premium-Content für unseren YouTube-Channel.
Genau.
Das wäre doch mal was, ja. Das wäre echt ganz lustig, ja.
Und dann haben wir auch endlich einen Grund, eine PeerTube-Instanz aufzusetzen, damit es nicht nur über YouTube verfügbar ist.
Neben unseren Mastodon auch noch.
Ich glaube, PeerTube hat hier ja auch einen Stand, gell? Wenn du gerade schon davon sprichst.
Habe ich gar nicht
gesehen. Ist das nicht dieses...
Das
NewPipe ist das, genau.
Genau, und das NewPipe war für mich auch ein neues Projekt. Von dem
Ich schon ewig lange auf dem Smartphone installiert. Ich nutze es nur nicht, weil, ich bin einer der bösen Menschen.
Du bist einer der bösen Menschen.
Du bist einer der bösen Menschen, die?
Ja, ich hab halt einen Premium-Account bei YouTube, weil
ist nicht böse, das ist vollkommen nachvollziehbar. Ich habe jetzt auch an anderer Stelle geguckt, um einfach die Gesamtanzahl der Abos im Rahmen zu halten,
genau. Woanders
was zu streichen und zu sagen, ich schmeiß Google jetzt das Geld in den Rachen, damit ich keine Werbung mehr sehen muss, weil die wird wirklich penetrant. Mittlerweile fühlt sich YouTube, Entschuldigung, dass das jetzt in den Rand ausartet, mittlerweile fühlt sich YouTube so an, wie zu meinen Teenager-Zeiten RTL zu gucken. Das ist einfach so viel Werbung dazwischen drin und YouTube war eigentlich mal deswegen cool, weil man eben Zeug gucken konnte, ohne die ganze Zeit mit Werbung zugeschmissen zu werden. Insofern nicht böse, sondern vollkommen okay. Aber
aber
von Google halt nicht okay.
Ja, oder, genau. Ja. Man wird halt ziemlich, also es ist ja echt wirklich penetrant.
Ja, über
gemein.
Den Family-Account geht das irgendwie noch, aber auch da haben sie die Preise extrem erhöht.
Mhm.
Aber es ist
und du
halt,
musst
ich
ihnen halt schon
so
wieder verraten,
viel YouTube.
Du musst ihnen verraten, wer deine Family ist. Du gibst schon wieder so eine Anonymität dran, wo ich eigentlich auch gar keinen Bock drauf habe. Dann erzeuge ich lieber einen neuen Account und share den unter allen, die ihn nutzen wollen, anstatt dass ich da auch noch die Google-Accounts für Google schön aufbereite, wer da zu wem gehört.
Das ja, da hast du schon recht, ja. Aber es ist nicht mein Family-Account, ich bin nur ein Mitglied. Ich gehöre nur zu der Familie, ja, die nicht in einem Haus wohnt.
Zu der erweiterten Familie.
Das ist so eine Familie, das ist auch in Ordnung.
Ja, aber es ist halt, ich gucke so viel YouTube, das ist, wäre, also ja, man könnte halt eben, wie gesagt, MuPipe da verwenden. Die haben ja auch jetzt einen Stand, fand ich extrem cool, weil ich dachte, das wäre so ein Mini-Projekt.
Das ist auch, also die hosten tatsächlich auch, oder das ist eine Software, um Videos zu hosten oder wie?
Nee, das ist es eigentlich ein Zugriff, oder ich weiß nicht, was wir mittlerweile, wie gesagt, ich habe es nicht beobachtet, ich kenne es nur und habe es installiert. Du kannst darüber halt YouTube schauen, aber eben ohne Werbung auch und so.
Okay,
und,
aha.
Ja, ich weiß nicht, was sie mittlerweile noch, weil, wie gesagt, ich hatte das nicht so groß in
gut.
Müssen auf dem Schirm.
Wir morgen nochmal vorbeigehen.
Genau,
oder ich
das kannst du ja dann übernehmen.
Genau,
und
ihr seid ja nicht mehr da.
Kannst du uns nochmal berichten?
Ich habe mir dann noch die Keynote von dem Menschen der Pearl angeguckt, dem Daniel Stenberg. Und der hat sozusagen das Problem, das AI-Problem, dass ihm lauter Leute Bug-Reports schicken, die alle total gut aussehen, aber totaler Nonsens sind, weil sich die AI irgendwas ausgedacht hat. Also so tatsächlich Funktionen, die dann Exploits haben sollen, die Funktionen gibt es gar nicht. Und ist spannend und traurig irgendwie zugleich, weil da natürlich sehr viel Arbeit Arbeit drauf geht. Und das ist blöd. Und aber sie wollen natürlich auch nicht irgendwie alles von vornherein blocken. Man muss jetzt, wenn man einen neuen, also weil sie ja auch ein Bug-Bounty-Programm haben, wo man irgendwie $10,000 kriegen kann, wenn man irgendwas Kritisches finden würde. Gab bisher noch nicht Kritisches, aber sie haben trotzdem einige 10.000 oder fast schon $100,000 ausgezahlt über die ganzen Jahre, die es das Programm jetzt gibt. Und natürlich resultiert das wahrscheinlich aus dieser Sache und weil manche Menschen wahrscheinlich auch was Gutes tun wollen. Aber ja, man muss jetzt angeben, ob man AI benutzt hat, bevor man so einen Bug einreicht. Ob das großartig hilft, weiß man noch nicht. Sie suchen noch, wie man das am besten, wie man dem am besten entgegengehen kann, weil AI draufzuwerfen, um AI zu erkennen, ist jetzt auch irgendwie nicht die Lösung. Aber könnt ihr euch mal angucken.
Macht die Betreiber von AI-Modellen glücklich. Ja, ja, cool.
Ja,
dann haben wir noch, du hast den auch, den viel Public Money, wenig Public Code, den hast du auch geguckt, oder?
Nee.
Da war ich drin.
Wollte ich gucken, konnte ich nicht. Nee.
Ja, das war ein sehr interessanter Vortrag von jemandem, der auch in der Free Software Foundation Europe aktiv ist. Ich habe den Namen gerade leider vergessen. Aber es ging eben darum, um Initiativen, um diesen Public Money, Public Code, dass also da, wo öffentliche Gelder ausgegeben werden, um Software zu schreiben zu lassen, die auch als freie Software veröffentlicht wird, das Wahrheit werden zu lassen. Und da hat er vorgestellt, was sie schon an Projekten gemacht haben und vor allem auch vorgestellt, mit welchen Kriterien in Ausschreibungen sie empfehlen, herangegangen wird. Und er hat noch mal betont, dass zum Beispiel so dieses berühmte, jetzt hat ja der Anbieter, der die Software erzeugt hat und ich muss neu ausschreiben, der ist ja der Einzige, der die warten kann, dass das einfach nicht mehr valide ist, so ein valides Alleinstellungsmerkmal. Das war ganz spannend. Dann hat er nochmal das auf das Zendesk verwiesen, auch was aus dem Kontext vom Zendesk, für die den Link gerade nicht haben, das sind diejenigen, die den Behörden-Desktop gerade bauen oder die Koordination dafür innehaben. Bauen tun ihn dann verschiedene Dienstleister, was in dem Kontext gerade läuft, um die Initiative weiter zu unterstützen und diesem schlechten Zustand, der da eigentlich herrscht, dass sehr viele Fachverfahren eben nicht public sind und deswegen Landkreise, die sich damit auseinandersetzen wollen, wo sie Geld sparen könnten durch den Einsatz von Open-Source-Software, da einfach orientierungslos sind heutzutage, wie sie sich Hilfe suchen können. Und dann gibt es auch noch ein Verzeichnis für Standards und Ja, alles Sachen, die sehr interessant sind, über die man, mit denen man sich da auseinandersetzen kann, sowohl wenn man selber in der Verwaltung aktiv ist und da gerne nicht Teil der Maschinerie sein will, die das Fachverfahren zum Erzeugen von Zulassungen in der Kfz-Zulassungsstelle neu implementiert, sondern einfach schaut, okay, das hat eine andere Verwaltung schon mal gebaut, lass uns doch da dran anknüpfen.
Ja,
ja, also der Talk, dem Ganzen zu schauen, das ist es wert für die ganzen Open Source.
Ich glaube aber, ich glaube, leider Gottes wird das eher auch so eine Nische bleiben, wenn da nicht vom Gesetzgeber mehr kommt.
Das Problem, ja, was er auch beschrieben hat, ist, dass es zwar politischen Willen gibt, der auch mehrfach schon bekundet worden ist, aber solange das auf anderen Ebenen torpediert wird oder nicht wirklich, nicht weiter vorangetrieben wird, reicht der politische Wille alleine nicht. Und es hapert hier ausnahmsweise mal tatsächlich nicht nur am politischen Willen, sondern an vielen verschiedenen Stellen. Auf der anderen Seite hat er genügend Sachen gezeigt, wo es vorangeht wirklich.
Genau, aber der politische Wille an der ist zwar das eine, aber halt solange halt kein Muss für eine Umsetzung da ist,
ja,
kein aktives wir haben zu sparen und erstmal zu gucken, ja,
ja,
dann wird das nicht passieren. Und es gibt leider viel zu viele Firmen, die auch suggerieren, dass man das halt nicht machen sollte. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Auf der anderen Seite dieses wir haben zu sparen, das haben eigentlich alle Kommunen, weil die alle klamm sind.
Ja, aber sie wissen nicht,
sie wissen umgekehrt halt nicht genügend nicht darüber Bescheid, dass sie da sparen könnten, oder?
Ja, und es sind interne Ausgaben, die trotzdem anfallen und dann ist die interne Ausgabe manchmal vielleicht sogar teurer oder man kriegt vielleicht keine Förderung dafür und müsste das aus einem anderen Topf bezahlen oder was auch immer und da ist das Geld halt nicht vorhanden und das ist genau das Problem, was wir haben, dass wir uns da einfach wieder selbst im Weg stehen, denke ich. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, ich kenne nur so die ein oder anderen Geschichten aus dem Umfeld und das sind dann halt immer die Sachen, die dann aufkommen. Oder, ja, wir haben aber diesen einen Sonderfall und das löst natürlich deren Software nicht.
Korrekt, aber da muss man eher darüber reden, dass, und das funktioniert dann, wenn es freie Software ist, dass man da einen Plugin-Mechanismus realisiert, anstatt
oder,
dass man
nicht
eine
jeder
neue
Sonderfall halt überhaupt
andere, andere Thematik, natürlich. Aber natürlich braucht, wenn Klein Kuckucksheim einen extra Sticker auf dem Nummernschild machen kann, dann braucht Klein Wolkenheim dieses Feature natürlich auch. Das wäre der Fall für eine gemeinsame Software. Oder es braucht es gerade nicht, damit es sich unterscheidet. Und sie brauchen einen anderen Sticker an einer anderen Stelle. Das ist ja. So, genau. Ich habe während ihr noch dann nach dem Mittagessen, oder wir müssen erstmal darüber reden, was wir nach der Mittagspause kurz gemacht haben.
Ja, wir hatten ein Hörertreffen. Ja,
genau.
Genau. Ja, vielen Dank an alle, die da waren. Wir haben gar kein Foto gemacht.
Wir haben vergessen, Foto zu machen.
Ja, sorry.
Ja.
Aber wir standen in einer netten kleinen Runde und haben über alles Mögliche gesprochen.
Ja.
Dafür, dass so kurzfristig angekündigt war.
Ja, es wurde ja gefordert. Ich bin extra nochmal angeschrieben worden. Wann macht ihr denn noch? Und gleich hier in im ersten Vortrag kam einer auf mich zu, also der auch gefragt hatte, wann denn jetzt? Und ich sag, guckt es dir gerade an, ich bin gerade am Schreiben des Tweets oder des Tuts.
Wir haben sozusagen letzte Sticker verteilt. Ingo hat keine Sticker mehr, ich habe noch ein paar.
Wir müssen neue bestellen.
Genau, wir müssen für Sticker Nachschub sorgen.
Dann hätte ich gerne einen hexagonalen.
Ja, hast du die vorhin nicht gesehen. Ja. Na, guck mal.
Dann war das ein anderer, oder?
Na. Genau.
Ja, hatten wir auch schon. Aber ja, müssen wir gerne nochmal nachordern. Ich versuche das mal auf meine To-Do-Liste mitzunehmen. Nach dem Mittagessen geht gleich in die Schiene, die du gerade auch noch angesprochen hast, hat Frank Karliczek, der CEO von Nextcloud, einen Talk gehalten, Achieving Digital Sovereignty in Europe through Open Source. Und da ging es eben auch dazu, wie man die politischen Ebenen dazu bekommt, sich mehr für Open Source und Standards einzusetzen, warum das dann wichtig ist. Also gerade das, was du auch für diesen anderen Talk gerade beschrieben hattest, da ging es ja eher so um die deutsche Ebene. Hier ging es jetzt auch allgemein natürlich auch, seitdem Trump wieder Präsident ist, ist das Thema noch mal mehr auf der Tagesordnung als vorher.
Ich habe vorhin ketzerisch gesagt, das ist das einzig Positive, das, was wir von Trump halt haben, dass diese Diskussion jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen tiefgreifender geführt wird.
Vielleicht, dass mehr Antrieb für Selbstständigkeit da ist. Ja.
Genau, und dass Daten natürlich das neue Öl sind und dass aber alle Daten eigentlich im Silicon Valley liegen und nicht bei uns.
Daten, das neue Öl? Wir sollen Daten jetzt im Boden lassen?
Ja. Siehst du, ich bin auch schon fertig, ist einfach zu spät. Ja. Ja, sozusagen. Lass die doch alle.
Lass die
Daten
doch
im Boden. Das schwarze Gold. Ja.
Ja. Lass die doch alle einfach im Boden. Ja. Besser als CO2.
Ingo hat das nur über drei Ecken. Also er ist noch viel fitter im Kopf als wir.
Statt CO2 in den Boden zu pressen, pressen wir Daten in den Boden.
Also noch ein Talk für die Watchlist, weil ich konnte nämlich bei Franks Talk leider nicht dabei sein, weil ich war aus Gründen in der Nähe vom Bällebad und bei der Modelleisenbahn.
Auch schön,
weil die Freien Softwarefreunde e.V., die sind wieder hier, wie letztes Jahr auch schon. Und davor die Jahre, glaube ich, also ich bin mir nicht sicher, wie lange sie schon da sind. Sie sind
also
auf jeden Fall schon einige Male da.
Also ich war jetzt 6 Jahre lang nicht da.
Ja.
Und das letzte Mal, als ich da war, waren die aber auch.
Ah,
ich konnte mich an
also
diese Bahn
schon so lange, genau.
erinnern. Definitiv.
Und dieses Mal haben sie eine wirklich große Anlage.
Das stimmt,
aufgebaut.
Letztes Mal war es nicht so groß.
Und genau, jetzt habe ich bisher nur den Namen des Vereins gesagt, die sind mit einer Modelleisenbahn da. Und das Besondere an der Modelleisenbahn ist, dass sie ein Projekt haben, das nennt sich Free Your Model Train. Und was sie da drin machen, ist, dass die Gleise keinen Strom mehr transportieren, wie das bei so einer klassischen Modelleisenbahn der Fall ist, sondern die Züge haben einen Akku-Pack. Und um zu entscheiden, ob der Zug jetzt Gas gibt oder nicht, ist dann ein Arduino mit dran. Tatsächlich ist es kein Arduino, sondern wahrscheinlich ein ESP, weil es macht WLAN. Man koppelt sich dann mit seinem Handy auf das WLAN und steuert dann jede Lok damit. Und dann wird es auf einmal auch sehr, sehr einfach, 5 Loks auf einem Gleisnetz zu steuern, wofür man bei verschiedenen Modellbahnanbietern sehr viel Geld bezahlt, damit man diese Loks einzeln adressieren kann und das mit der Stromverteilung alles ordentlich funktioniert. Und in dem Augenblick, wo der Zug auf einmal seinen eigenen Strom hat und so ein kleines Akku-Pack da dran, USB hält dann lange, also hinter jedem, jetzt ist es wie früher bei den Dampflokomotiven, dann jede Lok, ob es jetzt Diesel, Elektro oder, oder Dampf allerdings, hat halt einen Tender hinten dran, weil irgendwo muss der Akkublock hin. Aber der hält dann auch ganz lange und damit hatten...
Das wäre jetzt sonst meine nächste Frage gewesen, wie laden die den auf? Also es gibt nicht in der, dass du dann doch nochmal, weiß ich nicht, irgendwo in Schiene QI laden, das wäre dann eigentlich, er fährt dann in den Bahnhof und lässt sich erstmal per QI laden.
Das ist die Ausbaustufe. Ne? Also ich meine, jetzt hat man ja angefangen da zu löten, weil wenn man da jetzt noch eine QI-Ladeschleife dran lötet.
Aber die haben sich das bei Lego abgeguckt, oder?
Ich bin mir nicht sicher, weil ich meine, alleine, du musst dir gucken, wo die Hacking-Kultur herkommt. Also dieser ganze Hacker-Begriff und so, das kommt aus einem Technik, oder Modelleisenbahn-Club. Also das ist, die Historie ist schon in der Thematik begründet.
Ich war bei uns in der Gegend war vor kurzem, vor einem halben Jahr ungefähr, so eine Lego-Zug-Ausstellung. Ja, ja. Und da kamen die auch wirklich von überall her, Schweden und England und was weiß ich. Also war total cool und für die Kiddies natürlich, also es war gerammelte voll.
Ja.
Meiner stand immer nur vorne dran, er will es anfassen, darf aber nicht. War er dann ein bisschen pikiert, ja.
Klar,
aber,
das ist das Schlimmste für ein Kind, nicht anfassen darf. Ja.
Aber da ist es halt genau so, du hast halt den Akku-Pack mit drauf.
Ja.
Und die meisten haben es dann halt mit irgendeinem Controller gekoppelt und dann fährst du dann, kannst du die steuern und so.
Standard-Lego oder Duplo?
Nee, die Lego-Teile schon.
Genau,
also
davon haben wir auch welche
großen.
Zu Hause eben. Und das ist
und, da gibt es ja auch eine Python-Library für, wo du dann wirklich deine Strecke einzeichnen kannst. Und dann kannst du mit farbigen Steinen und einem Sensor kannst du halt wirklich Feedback zurücksenden an diese Software, wo sich gerade dein Zug befindet und kannst dann darüber auch die Gleisen, die Weichen stellen sowas. Und es gibt einen lustigen YouTube-Kanal mit 2 Frauen, die halt viel mit diesen Eisenbahnen machen, mit diesen Lego-Eisenbahnen und eben auch mit dieser Python-Software dann arbeiten. die dann halt auch Algorithmen geschrieben haben, wie komme ich am schnellsten von A nach B wie werden dann halt die Weichen dann auch gestellt und solche Sachen. Ja. Ziemlich cool. Also macht sehr viel Spaß, sich da rein zu nerden. Ich warte noch darauf, dass der Kleine etwas größer ist und dann werden wir auch sowas haben.
Ja. Und was der noch erzählt hat da an dem Stand an der Modelleisenbahn ist, dass H0, also die machen das alles mit H0, dass es halt gebrauchte Züge, gebrauchte Gleise, also Material, um sich das zu bauen, dass es das sehr, sehr günstig zurzeit gibt, weil den Herstellern, denen stirbt die Kundschaft weg, dadurch, dass sie halt selber sich immer zu fein waren und wirklich nur viel überteuerte Systeme angeboten haben, kommt die auch nicht so richtig nach. Weil heutzutage denkt sich jeder, ich habe ein Smartphone in der Tasche, dass das steuern kann. Warum soll ich jetzt hier 75 Euro für die Fernbedienung ausgeben und dann mal 75 Euro für die Lok-Steuerung nur, weil die Lok selbst kostet ja 300 Euro. Wobei,
wenn ich mir angucke, wie das Modellflug ist oder so, also ich meine, da musst du dir auch immer noch so eine große Fernsteuerung für mehrere hunderte Euro kaufen.
Da steckt was anderes drin. Also diese Technik, die so eine Modellbahn braucht, ist was ganz anderes als ein Modell, was sich in die Lüfte erhebt und was du dann auf Kilometer Entfernung, weil es muss ja zuverlässig sein, ich glaube, das ist schon ein zentraler Unterschied.
Ja, ist schon ein Unterschied, aber auch da ändert sich die Steuerung mittlerweile. Mhm. Gerade die Tage.
Gerade durch diese Drohnengeschichten und so.
Genau, also gerade bei den Drohnen ist es so und da hat ja DJI schon vor längerem diesen Einhand-Controller rausgebracht, Joystick, mit dem du fliegen kannst.
Ja.
Und ich habe jetzt vor kurzem gesehen, jetzt kommt auch Insta360, die normalerweise halt diese 360-Grad-Kameras machen. Und die kommen jetzt auch raus mit einer, haben eine Firma gegründet oder aufgekauft. Ich weiß es nicht, wie da genau der Hintergrund ist, aber sie haben die, wie heißt sie jetzt wieder? Ein supergeiler, ne? Anti-Gravity, genau.
Mhm.
Anti-Gravity heißt die Firma. Und unter dieser Marke wollen sie halt in Zukunft dann Drohnen rausbringen. Und jetzt gab es vor 3-4 Tagen das erste Video von einem YouTuber, der eben das Vorvormodell, also die sind halt wirklich noch nicht fertig konzeptioniert, die Teile, aber das durfte er jetzt halt fliegen, wahrscheinlich auch für Promotion-Videos eben zu generieren. Weil er hat halt Videos mit dieser Drohne gemacht von zwei Motorrad-Stuntfahrern, also so Cross-Stuntfahrern, die dann halt Sprünge gemacht haben und er hat es damit gefilmt. Und das ist eine 360-Grad-Drohne. Ja, und die haben einen geilen Move gemacht. Ich meine, man hat ja diese Stitching-Line, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber letzten Endes, man hat halt auf zwei Seiten eine Linse und die haben halt einen View von mehr als 180 Grad. Also meistens sind sie so bei, ich glaube, 220 Grad Field of View. Und das heißt, die überlappen sich an einer Stelle. Mhm. Und dadurch kannst du halt an dieser Stelle, wo sie sich überlappen, den Teil auch wegretuschieren, der dann da drin liegt.
Ja.
Und damit machen sie eben diesen Stick zum Beispiel einmal weg. Und bei der Drohne ist es so, dass eben oben und unten diese Kamera sitzt und dadurch hast du die Drohne aus dem Bild. Egal, wo du hinschaust.
Okay, der retuschiert
die
dann quasi sozusagen.
Kein Propeller im Weg, du hast nichts im Weg, egal wie du gerade fliegst. Ja, du kannst am Ende eben das Ganze reframen. Und sie haben es halt auch direkt mit einer Brillenanbindung dabei, dass du halt eben wirklich First-Person-View machen kannst und es ist halt wie ein Flugzeug. Du guckst links, rechts, du guckst sogar besser, weil du kannst nach unten gucken, du hast halt nichts im Weg und du kannst mit dieser Brille eben jederzeit irgendwo hinschauen, du kannst mit diesem einen Joystick fliegen und der Typ hat halt diese noch nicht fertige Drohne, also der, da war ein DJI-Entwickler, der das ihm übergeben hat irgendwie und hat gesagt, ja, es sind ungefähr so 30-40% kann diese Drohne erst. Ja. Und er hat diese unfertige Drohne einfach mal einen dieser Crossfahrer in die Hand gedrückt, ja, und hat gesagt, hier flieg. Ja, und er konnte sofort damit fliegen, weil es kinderleicht ist einfach, ja. Also ja, die Steuerungen ändern sich da auch ein bisschen. Und ich war sehr fasziniert, weil das mit dem 360 Grad ist natürlich einfach eine tolle Sache. Und es ist immer noch traurig, dass man so schwer fliegen darf. Ja. Und die Drohne soll unter 250 Gramm bleiben, was auch nochmal sehr spannend ist.
Das ist super für, ja, für die Versicherungspflicht und für die Plakettpflicht und sowas. Ja?
Genau, ja.
Ist also, ja.
Gut, gibt es noch was zu dem Trains?
Zu dem Trains. Also,
müssen wir da noch?
Es sieht sehr spaßig aus. Okay. Ich bin definitiv, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit und
ja, könnte jetzt noch selber welche zu kaufen.
Und ja, ja, genau, und zu modifizieren.
Ich habe auch noch eine eingepackte Eisenbahn bei mir im Keller rumstehen, aber
siehst du, da kommen wir schon mal.
Ja, ich habe von früher habe ich noch so eine Spur-N-Eisenbahn, aber das ist definitiv zu klein. Das ist also H0 braucht man, glaube ich, schon.
Ich habe TT, das ist ein bisschen kleiner als H0.
Das ist TT nicht auch Spur N? Nee, ist das noch eine Zwischengröße
dazwischen?
Ich kenne mich damit leider gar nicht aus.
So groß wie H0M.
Aha,
es gibt H0M,
okay,
was genauso groß ist wie TT.
Ja, okay.
Also TT ist, oder H0 ist 1 zu 84 oder 1 zu 87 oder sowas. Und TT ist 1 zu 140,
ich habe die Skalen nicht mehr,
glaube ich.
Die Maßstäbe nicht mehr.
Also ich darf mich mit Zügen nur beschäftigen, weil mein Kleiner halt total auf Züge abfährt.
Ja,
also
super.
Ich finde auch Lego Duplo Zug hat er zu Hause.
Ich finde, das zeigt wieder so für Verkehrswende und so. Also was Züge für eine Faszination haben, da ist einfach viel mehr drin als Autos. Also mit Autos kann man auch spielen, gar keine Frage. Ferngesteuerte Autos sind auch cool. Aber wie
wenn man so
was für eine Anziehungskraft so Züge haben. Wir waren jetzt in Österreich, waren wir auch in einem Zugmuseum. Und dann läufst du einfach durch Hallen, wo eine Lok steht, ein Person, und dann stand da eine Dampflok, Dieselloks und Elektroloks. Und das ist auch einfach diese Riesengeräte, die machen auch wirklich was her. Autos sind auch toll, gar keine Frage, aber Züge haben schon nochmal einen ganz anderen Impact.
Ja, wir müssen immer, wenn wir auf den Campingplatz fahren, dann queren wir halt auch die Zuggleise und da kommt was zum Glück regelmäßig hinzu.
Ja, ja.
Weil jedes Mal, wenn wir da ankommen, gehen die Schranken runter und er freut sich natürlich riesig und dann will er noch, dann, wenn die Schranken hochgehen, noch weiter gucken. Es ist halt sehr lustig und er kommt aus dem Kindergarten heim und will auch dann auf YouTube mal noch also das ist dann halt so seine Viertelstunde Medienzeit, die er am Tag kriegt, dann die verbraucht er dann sozusagen mit Zug gucken.
Ja,
ob es dann halt
schon
Lego-Züge sind, die durch den Garten fahren.
Ich muss mehr YouTube-Videos machen mit Zugfahrten.
Ja, einfach, ja, auf jeden Fall.
Guck dir, ungelogen, also das sind da sind extrem viele von diesen Videos, die weit über, also die mehrere Millionen
Ich hätte hier mehrere Videos, die ich selber gemacht habe von euren Zugfahrten. So ist nicht.
Ja.
Okay,
er steht da mehr auf die Lego-Sachen.
Genau. Lass uns das Zugthema abschließen, weil nachdem dann das rum war und vielleicht kommen wir auch zu den Ständen gleich nochmal zu sprechen, dann haben wir uns noch was Fediversiges angeguckt.
Forgio. Oder wie auch immer man es ausspricht. Genau.
Ja, wer von euch hat denn schon einen Forgio-Client im Einsatz?
Client haben wir ganz viele.
Nein, also wer hat den Server schon im Einsatz so genau?
Nein, also ich habe einen Account auf einem selber administrierten Server. Also wir diskutieren tatsächlich bei uns in der Helmholtz-Gemeinschaft drüber, müsste man nicht auch mal was aufbauen, wenn irgendwie GitLab irgendwann komisch wird. Und von dem her gab es jetzt jemanden, der
Forgio
aufgesetzt hat. Aber ihr
betreibt GitLab schon on-prem, oder nicht?
Ja, wir betreiben GitLab on-prem.
Ja, das heißt, das könnt ihr euch schon mal nicht einfach so abdrehen, wie jetzt alle, die, wenn GitHub aus irgendeinem Grund beschließt, abgedreht zu sein.
Das ist klar, das ist richtig, aber trotzdem, es ist auch immer noch eine große amerikanische Firma, die irgendwie Geld verdienen muss und ja auch nicht alles Open Source stellt. Und von dem her war das ganz spannend. Also die hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, Kotberg.
Ja.
Und die hatten Gitti geforkt.
Da steht auch noch ein Interview aus.
Ja, ich weiß. Genau. Und daraus ist dieses Forgio geworden und das ist quasi wie GitLab, ein Git-Server mit lauter Funktionen, den man eben selber hosten kann.
Der Werdegang ist ja sogar noch ein bisschen weiter vorne anzusetzen. Ich habe alle mitgemacht. Also es fing an mit dem GOX-Server. Das war halt dann in ein Go implementierter Git-Server, wo du eben eine Binary hast, die du dir auf deinen Server schmeißt und es läuft, ja, war halt so das Totschlagargument gegen GitLab, was halt leider nicht so angenehm ist aufzusetzen und erst recht nicht zu betreiben. Ja. Und das war so mein erster Server, den ich dann auch selber gehostet habe für mich. Dann gab's, also das ist so, was ich mitgekriegt habe. Sie haben es im Vortrag ein bisschen anders da dargestellt, aber dass halt eben die Community bestimmte Features implementiert haben wollten und der Entwickler hat sich da so ein bisschen auch gewehrt und wollte halt einfach sein Ding da durchziehen. Ist ja auch okay, ist legitim, kann er machen. Und daraus hat sich dann halt GitT entwickelt. Das war dann das Community-Projekt und das ist jetzt 2022, war es im Vortrag, glaube ich, erwähnt, auch von einer Firma eingenommen worden,
ja.
Kann man vielleicht so am besten da sagen. Und daraus hat sich dann eben, oder da wurde dann wieder ein Fork gemacht und das ist jetzt dann das Forgio-Projekt. Es ist ein In-Place, also wenn man GitT verwendet hat, kann man halt einfach wechseln auf Forgio. Das geht aktuell noch. Ich habe es jetzt installiert, weil ich fand es, finde ich es schön als Projekt. Es ist bei Codeberg eben aufgehängt. Codeberg selber setzt eben auf Forgio. Sie haben eine eigene Forgio, einen eigenen Forgio-Klon, den sie einsetzen, mit noch einigen Modifikationen, der eben auf die Größe des Projekts eben auch aus für die Scalability und so Sachen noch so ein paar Anpassungen drin hat und weil sie eben bei manchen Features nicht warten können. Aber die Sachen gehen oder sind eigentlich gedacht, dass sie auch immer wieder ins Projekt zurückgehen und es liegt ja auch unter der Schirmherrschaft von dem Verein von Codeberg, also dem Verein, der da hinten dran steht. Und deswegen habe ich gesagt, ja, klingt gut, die sitzen in Berlin. Haben wir es ja schon ein paar Mal gehabt, wir wollen weg von US-Diensten und Firmen und uns da ein bisschen unabhängiger machen. Und deswegen ist das jetzt mein dritter Wechsel von der, oder der dritte Fork, in dem ich, mit dem ich mitschwimme an der Stelle.
Ja, das ist so, diese Server sind so das eine, das andere ist die große Community-Plattform, die GitHub einfach ist. Und da wird uns der Server alleine nicht helfen und das ist der eigentliche Inhalt dieses Talks war dann ja darüber, wie dieses Forgio-Föderierungsfeatures, also sprich ActivityPub implementieren, um im Fediverse aktiv zu sein, wie sie das erreichen können. Und sie haben als erstes Feature haben sie die Stars, also wenn man ein Repository mag, dann vergibt man auf GitHub und GitLab ja Sternchen, dass sie das föderiert abgebildet haben. Und da haben sie dann auch die Roadmap aufgezeigt, wie es jetzt weitergehen soll, bis hin zu föderierten Pull-Requests und dass man über Instanzen hinweg arbeiten kann. Und das wäre dann wirklich der Schlüssel, von den großen Plattformen unabhängig zu werden. Wenn die Infrastruktur dafür da ist, dass das Ökosystem wirklich leben kann.
Und gerade man nicht das mit wieder, den Pull-Requests,
und man ich, nicht wieder einfach von GitHub weg, ja, aber dann bin ich wieder nur bei Codeberg, wäre auch nicht die Lösung, weil dann habe ich wieder einen zentralen Punkt, der neuralgisch
ist. Also es ist ja gut, wenn man, ich finde das nicht verwerflich, wenn man so einen zentralen Punkt hat. Und gerade vielleicht auch, wenn es gibt, glaube ich, auch diese Bestrebung, so ein GitHub auf EU-Ebene aufzubauen. Also letzten Endes, was sie dann unten runter nehmen werden, keine Ahnung, aber da gibt es auf jeden Fall, habe ich auch schon mal was zu gelesen, dass das gemacht werden soll, finde ich persönlich sehr schön, ja, dass man sagt, okay, da hat man eine zentrale Stelle, da ist mein Anlaufpunkt, da kann ich vielleicht auch mich registrieren, wenn ich selber so einen Server halt einfach nicht betreibe. Ja, das ist eigentlich auch das, finde ich nicht schlecht. Ich finde es auch nicht schlecht, dass man eben wie bei GitHub, letzten Endes ist das für einen Entwickler ein Aushängeschild, so ein GitHub-Account.
Ja.
Ja, und wenn du jetzt deine eigene Instanz hast, das ist halt nicht mehr so ein Aushängeschild an der Stelle, ist auch schwieriger zu finden in dem Moment. Und ich glaube, wenn das mit dem Föderationsgedanken halt gut gespielt wird, dann ist das auch nicht mehr problematisch, dass du eine zentrale Großinstanz hast. Aber es gibt ja genügend Leute, die ihre Privatinstanz haben, die von dort aus wahrscheinlich ihre Commits dann dorthin publishen,
ja, ja.
Und eben einen Klon von diesem, also einen Fork oder einen Klon eben von diesem Projekt bei sich zu Hause gehostet haben. Das heißt, wenn dieser große Server mal ausfällt oder sowas, bist du nicht weg. Ja. Und ich glaube, da ist halt genau diese Föderationsgeschichte ein guter Punkt.
Ja.
Und du kannst trotzdem weiterhin zentralisiert noch so eine Großplattform, weil irgendwie so eine zentrale Anlaufstelle ist GitHub halt einfach. Ja.
Genau, genau. Und irgendwie brauchen wir ja aber eine Alternative dazu. Das ist einfach, ja. Man sieht das eigentlich überall, dass diese großen zentralen Anlaufpunkte das Problem des modernen Internets sind. Dass wir eben von dieser Idee, dass wir dezentral sind, oder dass das Netz dezentral ist, genau, und agieren
so,
kann.
So wie es ja angefangen hat.
Ja, also, genau, dass man davon weggekommen ist und so viel von zentralen Playern. Aber es ist ja genauso, wenn bei Amazon heute der Stecker gezogen wird, dann ist ja leider auch ein Großteil des Internets kaputt. Das,
ja, das ist ja das, was die Otto-Normal-Nutzer von Amazon ja gar nicht wissen.
Nee, ja, aber richtig.
Gut, aber wahrscheinlich auch, wenn du es bei Cloudflare machst. Ja. Wenn du dann Stecker ziehst, geht auch erstmal die Hälfte des Internets nicht mehr.
Ja, genau. Ja, wollte gerade sagen, also es kommt halt immer noch auf die Stelle an. Aber,
ja.
Aber genau, aber dieses, gerade dieses Föderierte, ne, so ist das Internet ja gestartet. Irgendwie ein paar Computer wurden zusammengeschlossen, dann haben sich Systeme wie E-Mail entwickelt, was einfach auch keinen zentralen Server voraussetzt. Ja, und das wäre schon gut, wenn wir zumindest in einigen Punkten da wieder dann hinkommen würden.
Ja, wir haben im Moment aber, also ich weiß nicht, ob das ein zeitliches, also ein aktuelles Problem ist einfach nur, dass wir Dinge anders gewohnt sind, aber ich habe es jetzt so mit Matrix zum Beispiel gesehen, ja, das ist ja auch dann die XMPP ja, Weiterentwicklung kann man vielleicht sagen, ja, oder wie auch immer. Aber es ist halt trotzdem. Dieselben
Ideen, ja. Weiterentwicklung nicht, aber ja.
Ja, aber es läuft halt dann auch nicht so stabil dann. Du hast Probleme mit Load, wenn du es halt selber hostest, musst du da schon ein bisschen Power reinstecken. Deswegen war vorhin meine Frage dort auch bei dem Fortio-Projekt dann gewesen, wie das da halt aussehen wird. Ja, oder auch Leute, die eine Mastodon-Instanz haben, umso mehr Leute da drauf sind, umso mehr du da föderierst, dann brauchst du halt eben einen Server, der nur das macht. Ja,
ja, aber schau, mit der Load ist auch wieder die Frage, ist das dann die Referenzimplementierung, liegt das an der Implementierung oder liegt es an den Konzepten? Weil
wenn es die Konzepte sind, ist es problematisch.
Von WhatsApp habe ich es gehört, was in Elixir waren die geschrieben, weil einfach Elixir ein fundamental anderes Programmier- und Threading-Modell hat. Dann der XMPP-Server ist doch auch Elixir.
Je nachdem, was für einen du benutzt, entweder ist es Erlang.
Ach, Erlang, siehst du, aber ja, und genau, der, und jetzt, das und ist, ich kenne mich in dem ist, Ökosystem ist, zu wenig aus. Aber es ist dann eben nicht PHP und es ist nicht Java, leider. Aber und dann einfach wahrscheinlich, weil die Modelle andere sind. Und da muss man dann auch das nochmal überlegen, ob man vielleicht diese High-Load-Geschichten mit anderen Programmiermodellen beackern muss.
Aber das sind so Sachen, ich sage immer, ja, wir können uns so ein Ding zu Hause hinstellen, das selber betreiben. Aber dezentral, wir wollen halt auch unsere Eltern damit drin haben. Wir wollen halt Leute mit drin haben, die dieses Know-how nicht haben.
Aber das ist dann ja auch gut genug. Das funktioniert bei E-Mail ja auch fast. Also wenn wir jetzt mal von dem Fakt absehen, dass ein Drittel des E-Mail-Verkehrs bei Microsoft liegt mit Exchange oder jetzt auf Azure, ein Drittel bei Gmail liegt und nur das letzte Drittel wirklich dezentral ist.
Ja gut, von dem letzten Drittel sind viele noch bei Telekom, würde ich sagen.
Ja, aber selbst so ein großer Provider, finde ich,
fällt dann nicht
fällt eigentlich nicht mehr ins Gewicht, weil er ist nur für Deutschland. Er fällt uns ins Gewicht, weil die Telekom blöde Blocking-Regeln hat, die kleine Mail-Server sehr
die Telekom ist nicht nur Deutschland, also zumindest
ja, aber
nicht
E-Mail-mäßig.
Ja.
E-Mail-mäßig.
Aber echt? Haben die das nur?
Also okay. Nein, aber der Klotz, also ich meinte den Klotz, ne? Ja, natürlich ist die Telekom ein internationaler Konzern, aber ich meinte diesen E-Mail-Block, der gerade weil ihr Kundennetz.
Ja, keine Ahnung, ich habe die Erfahrung gemacht, gerade im dem jüngeren Publikum, kann man fast sagen, wenn du da sagst, hier, ich hätte gerne mal deine E-Mail-Adresse, ich habe keine E-Mail.
Ja,
ja. Ja, und dann sagst du, was hast du denn für ein Handy? Ich habe einen Android. So, ja, dann hast du eine E-Mail-Adresse. Gib mir die doch mal bitte.
Ja
wie, ich habe eine E-Mail-Adresse. Ja, also die
E-Mail gucken halt
ist nicht
rein
mehr,
und damit ist es auch wertlos. Ja,
auch so, also ein E-Mail ist halt nicht mehr, das ist nicht mehr da. Das existiert für viele Menschen einfach nicht.
Ja, also wenn die gucken dich an, wie wir Leute angeguckt haben, wenn wir gebeten wurden, einen Brief oder immer noch gebeten werden, einen Brief zu schreiben.
Oder ein Fax.
So gucken die Leute aus der Generation einen dann an, ja.
Ja, und das ist leider Gottes die junge Generation halt, ja. Und da ist halt eben, sind die Chat-Clients da und die sind, da gibt es nichts, was föderiert so richtig, ja. Leider Gottes, also da fehlt mir immer noch der Standard schlechthin, weil ja, XMPP ist halt, ist ja, da
die
das
sind
bietet
auch hier,
halt die
ne?
neuen schönen Features nicht mehr, ja.
Das
also man
ja
möchte halt
nicht.
Eine Reaction.
Ja,
ja,
aber
je nach Client kann das dann.
Genau.
Und, aber da gibt es dann halt auch nur zwei Clients, die es überhaupt können und irgendwie darstellen. Aber so.
Ja,
man ist es halt gewohnt, dass man heutzutage eine Reaction auf einem, also bei Signal oder bei WhatsApp, du zitierst was und dann kannst du auf das Zitat und kannst nochmal die Kommunikation davor dir anschauen, weil du vielleicht gerade nicht mehr weißt, was haben wir da eigentlich nochmal gesprochen oder so ein Scheiß.
Wobei,
ja,
wenn du die Features nutzt, hängst du auch einen Großteil der User ab. Also das ist dann schon wieder, da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das einfach unsere Bubble ist, die das macht und Normaluser macht das einfach nicht.
Ah, doch, das, also das macht sogar, machen sogar meine Eltern teilweise.
Okay, cool.
Also, das ist halt ein so einfaches Feature mittlerweile, also gerade bei WhatsApp ist es ja wirklich so, dieses du slidest drüber und dann ist das ein Zitat, ja, und das funktioniert halt super, eine Reaction drauf zu geben mit einem Smiley, dass du halt nicht ein Smiley zurückschickst, sondern dass du halt nur eine Reaction drauf machst und so Sachen, keine Ahnung, muss ich sagen, habe ich mich sogar mittlerweile so krass dran gewöhnt. Ich nutze das sogar in Teams, ja, wenn ich halt Teams mal gerade einsetzen muss.
Ja, wobei, da finde ich, also in dem Kontext finde ich Reactions.
Ja, doch, einen Daumen hoch. Also warum soll ich noch zum fünften Mal ja oder keine Ahnung, klingt super zurückschreiben, ja, was weiß ich. Da schicke ich einen Daumen hoch und dann weiß ich, aber weiß der Gegenüber,
aber
ja,
nicht
ist angekommen.
Aber nicht alles, was du als Reactions hinterlässt, ist so eindeutig wie ein Daumen hoch.
Ja, gut, und also wenn ich, ja, vielleicht, keine Ahnung, ich bin auch manchmal ein bisschen, ich habe meinem PO schon ein Herzchen geschickt, ja, weil ich, weil ich halt einfach Danke sagen wollte, ja, mein Gott, okay. Da ist mir dann egal in dem Moment, aber
das ist ja, das ist ja genauso absurd, wie das auf Instagram, alle Sachen, die man gut findet, die herzt man ja auch direkt, also so viel Liebe, wie man da verteilt, das ist,
Es ist halt ein Herz, ist ein Like mittlerweile. Ist ja sogar bei Forgio auch. Nee, das ist ein Star. Nee,
Das ist ein Star, genau.
Aber trotzdem ist dann Sternchen.
Fallen die Sterne vom Himmel.
Die haben wir ja früher schon in der Schule als Stempelchen in unsere Hefte gekriegt oder sowas teilweise.
Bienchen war das.
Bienchen.
Aber ja, siehst du, bei uns gab es auch Sternchen manchmal.
Bienchen machen Honig.
Ja, wollen wir mal noch kurz zu den Ständen kommen?
Genau.
Also ich hab mich hier sehr lange und ausgiebig mit OpenHub unterhalten, war sehr nett.
Okay.
Ich hab ganz ketzerig gefragt, ob sie denn mittlerweile Angst haben vor Home Assistant.
Mhm. Und?
Nein, er war sehr, zuversichtlich. Das Einzige, und das ist ja auch so ein bisschen das Bedenken der Community bei Home Assistant gewesen oder auch immer noch, weil ja halt einfach eine große Firma jetzt hinten dran steckt oder beziehungsweise die Firma halt größer wird, ja, und auch mehr Ambitionen eben mit dem System hat, aber sie haben ja eben den Code extra in eine freie Organisation ausgelagert, um eben dieses, ja, um da das Gefühl ein bisschen besser zu machen, dass die Firma halt nicht den Code hat und wenn die Firma weg ist, ist der Code halt auch weg oder sowas.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass bei Home Assistant da schon sehr stark Wert drauf gelegt wird, dass das weiterhin offen bleibt, weil das ist einfach, das ist ja auch die Hauptbotschaft, wenn du auf die Webseite kommst und so Sachen. Da habe ich jetzt auch nicht so die Sorge. Das Einzige, warum die Frage so ein bisschen aufkam, Home Assistant macht ja mittlerweile dann, dass man auch diese Labels, was man auf den Geräten ganz gerne sieht, works with Google, with Alexa, with HomeKit und jetzt gibt es halt auch works with Home Assistant.
Ja.
Und das ist das erste Open Source Tool in dieser Richtung. Also, oder es ist das erste und einzige ja, was eben wirklich im Herstellersektor angelangt ist, so dass die Hersteller von sich aus dann auch Implementierungen bringen. Natürlich bietet es trotzdem den Vorteil auch für Open Hub, und das kam, da kam man dann halt auch so ein bisschen drauf. Viele der Implementierungen, die jetzt da verwendet werden oder umgekehrt, sind halt eben unten drunter einfach die gleichen. Ja. Und genau das wird wahrscheinlich, und ich denke, das ist auch so ein großer Pluspunkt für alle anderen, inklusive Open Hub, dass eben Home Assistant sich so eine große Mühe gibt und den Herstellern aufzeigt, hallo, hier ist ein Open Source Tool und wir können wirklich alles miteinander verbinden und wir wollen auch, dass das funktioniert. Ihr wollt es irgendwie ja auch, weil ihr sagt, Google unterstützen wir, Alexa unterstützen wir, Apple unterstützen wir. Bitte unterstützt uns auch, ja. Und das scheint auch gut angenommen zu werden. Es sind, sind da schon etliche große Player mit dabei, die das auf ihre Sachen mit draufbringen. Ich glaube, sogar Samsung will da jetzt mit einsteigen oder ist mit eingestiegen. Und das bringt natürlich auch allen anderen Projekten dann was. Und ich hoffe, dass das in der Richtung auch so weitergeht. Wir haben uns dann halt viel unterhalten. Er hat gesagt, was Home Assistant halt viel besser macht als Open Hub, ist so diese Usability beim Einstieg. Dafür bietet halt Open Hub am Ende wesentlich mehr Flexibilität bei der Gestaltung von der Oberfläche und so Sachen. Also jedes Projekt hat da halt natürlich seine Vor- und Nachteile.
Ja,
wir haben uns dann viel ausgetauscht in der Richtung.
Du kannst bei Open Hub, das hat mir damals gefallen, einfach sehr viel in Textfiles machen. Und
das ging in Home Assistant ganz am Anfang auch.
Ja.
Oder musstest du so machen?
Ja.
Ich bin halt seit der ersten Stunde bei Home Assistant dabei. Also das war damals noch in der Pre-Alpha, was weiß ich was. Ja. Seitdem mache ich das und dann war halt alles nur in YAML-Files möglich. Und ja, mittlerweile ist halt, du installierst das Ding und hast es bei dir zu Hause im Netz hängen. Das erkennt automatisch deine Sonos-Boxen, deine Musicast-Boxen. Es erkennt, da ist eine Fritzbox mit im Netzwerk. Es erkennt den Wechselrichter zum Teil und so Sachen. Also du musst bei vielen Sachen einfach nur noch klicken, einrichten. Dann kriegst du sogar eine Anleitung, wenn du irgendwie was eingeben musst oder sowas. Bei dem einen oder anderen ist ein Account oder dann bei den Boxen ist meistens halt wirklich nur einrichten und dann werden sie eingerichtet und du hast sie verfügbar für deine Automationen und so. Sie haben halt sehr viel gemacht, um eben Endanwender tauglich zu werden. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der bei Open Hub und auch bei den IO-Broker und so Sachen, da fehlt noch so diese Endanwendersicht.
Ja,
also das sind halt Leute wie wir, ja.
Fehlt nicht, aber es ist eine Kapazitätsgeschichte.
Ja, das auch, vielleicht.
Ja, vielleicht auch, aber ich meine, bei Open Hub ist es gar nicht so schlecht. Du musst das Plugin aktivieren und sagst dann scannen und da findet er die Sachen auch.
Ja, ja.
Danach ist es ein bisschen komplizierter, das Ding vielleicht einzurichten, weil es gibt dir viele Optionen, wobei, glaube ich, mittlerweile das standardmäßig kannst du auch anklicken und sagen weiter und es ist eingerichtet.
Ich gehe bei sowas immer so weit, dass ich halt gucke, was könnten meine Eltern umsetzen. Und das sind für mich Endanwender. Ja, also nicht wir. Ich habe auch gesagt zu den Jungs, ist die falsche Ansprechgruppe eigentlich. Ja,
wir kommt drauf an, was sie wollen. Ich glaube, hier natürlich. Wollen sie Werbung machen und auch Leute neugierig machen, dass die Community lebendig bleibt und auch Leute vielleicht was mit Hacken und Module bauen und so.
Ja, ich meine, selbst FIM ist immer noch aktiv, ja. aber die zwei Großen sind halt Open Hub und Home Assistant.
Es ist auch gut, dass Konkurrenz da ist und es soll auch so bleiben. Also ich hoffe, dass das den Projekten des beiden oder generell auch den anderen Projekten weiterhin gut geht, weil nur Konkurrenz halt auch das Geschäft belebt und eben neue Features auch rausbringt und so. Man guckt sich dann halt das eine bei dem einen ab und der andere dann wieder das andere bei dem anderen und sowas. Das ist aber genau das, was wir brauchen und deswegen hoffe ich, dass Home Assistant halt den anderen nicht zu weit davonläuft, ja? Dass es irgendwann ein Community-Problem gibt oder sowas. Das wäre sehr schade an der Stelle und das ist die größte Gefahr, die ich da eher sehe. Es wird am Ende so sein wahrscheinlich, dass es halt endanwendertauglicher ist, weil sie eben da viel Energie auch reinstecken und diese Endanwender sind halt nicht die Leute wie wir, die das halt mit links aufsetzen, die da halt sich dreimal durch die GUI klicken und dann ist es da.
Ja, ja. Die jetzt ihr Balkonkraftwerk irgendwie installiert haben, Wechselrichter da hängen haben und irgendwie die schaltbare Steckdose daran koppeln wollen, dass Strom vom Balkon kommt und nicht aus der Steckdose.
Genau. Ja, und ansonsten?
Ja, weiß ich nicht. Habt ihr noch ein Projekt, was ihr gesehen habt? Also ich habe ja meine OpenOffice-Org-Geschichte schon erzählt. Ja, so ein bisschen.
Ich habe mich gefreut, dass CA Cert wieder hier ist. Wir reden jedes Mal mit die FrostCon war drüber.
Genau, ich habe letztens meine ganzen CA Cert-Belege dann doch mal weggeschmissen. Also ich hatte ja...
Ingo, du hast dich verpflichtet.
Ja, die 10 Jahre aufzuheben.
Ach, die waren vorbei, die 10 Jahre.
Die sind schon lange vorbei. Die sind schon seit 10 Jahren vorbei.
Das ja, jetzt, wo ich nachrechne.
Das war 2005 oder irgend sowas.
Ja, ja, damals,
Wo wir Leute zertifiziert haben. Das ist 20 das ist Jahre. Ja, das ist.
Nicht sagen.
Genau. Und ich hatte die letztens irgendwo, habe ich gesagt, in der Hand, gedacht, okay, ja, das ist jetzt weg.
Ja.
Oder ich habe so tatsächlich Aktenvernichter hier, wo wollte ja nicht, dass da sind ja persönliche Daten drauf. Brauchte man nicht mehr. Ja. Aber ja, ist interessant. Oder
noteworthy.
Da ist natürlich auch schade, dass sie ihr Ziel nie geschafft haben, ne, in alle Browser reinzukommen. Von dem her, das, was heute Let's Encrypt und andere geschafft haben, Zertifikate für alle günstig jederzeit zu machen, das wollte ja CA Cert auch machen, eben noch mit so Web of Trust. Schade, dass es nie funktioniert hat. Schön, dass das Projekt immer noch gibt und da ist. Ebenso das Ganze mit OpenOffice.org. Also
es gibt so viele Projekte, die stören mich.
Schön, dass die da sind. Ich meine, LibreOffice ist nicht da, ja. Die machen hier sozusagen vertreten sowohl die Apache-Community als auch zu sagen, okay, OpenOffice.org ist immer noch da. Ich habe dann auch gefragt, ja, wie sieht's aus? Gibt es noch Releases? Und ja, also viel Entwicklung findet nicht statt, aber Security Fixes geben sie wohl raus.
Ja.
Und sie kriegen natürlich auch ein bisschen Druck, dass sie nicht auf dem Open Apache Graveyard landen. Von dem her, ja, gucken wir mal.
Ja sonst etwas überrascht hat mich der Stand vom THW, vom Technischen Hilfswerk. Die sind einfach hier, weil sie Leute suchen. Das ist auch völlig legitim und hat aber, sie sind eine Bundesbehörde und suchen Leute, fand ich sehr, sehr interessant. Und auch eine andere, nicht Bundesbehörde, aber eine Bundesinstitution, die Deutsche Welle ist auch hier und verteilt sehr leckeres Popcorn. Muss man einfach sagen.
Ja. Genau, aber die waren die letzten Jahre auch
immer da. Es geht
nichts über Essen. So kriegst du
Popcorn,
sie alle.
Popcorn, ja, das ist, Popcorn ist wirklich gut. Das, ja, gut.
Ja, sonst...
Ich hatte noch einen Stand, aber ich, leider Gottes, ich kann ihn von hier aus sehen, aber sie haben leider ihre Aufkleber und sowas mitgenommen. Mhm. Ich kann ja mal kurz berichten, was sie machen, ich kann aber den Namen leider nicht, aber ich fand es trotzdem spannend. Die versuchen, einen offenen Standard für die Kommunikation von Ladesäulen zu etablieren.
Aha, als ich da vorbeigelaufen bin, war keiner da, den ich fragen konnte und ich habe mich auch gefragt, was machen die, weil die hatten einen Block da stehen, wo ein Ladestecker von oben drin war, wo zwei Displays dran waren und der Block an sich war nicht aussagekräftig genug. Jetzt
genau,
sehr
also
schön
das,
jetzt.
Genau, der Block selber, der Block ist letzten Endes, um Ladesäulen zu testen. Da kannst du dann halt eben dein Kabel von der Ladesäule reinstecken und dann kriegst du da drauf halt angezeigt, was für Protokolle da möglich sind und was weiß ich nicht alles. Und der Stecker, das ist ein CCS-Stecker, den sie dort haben, den sie sich umgebaut haben. Das ist letzten Endes eine vollwertige Ladesäule, die aber halt wirklich nur Steckergröße hat. Das Ding kannst du in die Hand nehmen, kannst du durch die Gegend laufen. Und damit machen sie, es gibt wohl von den Autoherstellern solche Testtage, wo dann alle möglichen Hersteller von Ladesäulen dann hinkommen. Und die werden halt Paletten mit Staplern in diesen Raum reinfahren, angeschlossen wird und dann werden die Fahrzeuge dort eben in der Runde durchgefahren und jeder Hersteller kann dann sein Kabel da mal reinstecken und kann gucken, ob es funktioniert.
Ja.
Und ja, sie haben letzten Endes ihre Ladesäule in der Hand. brauchen dafür keinen Stapler, sondern haben sie einfach in der Tasche nebendrin und können damit halt alles auslesen und wollen halt damit auch etablieren, eben einen offenen Standard eben dort hinzubekommen, weil den gibt es eben so noch nicht und
Aber sie bauen selber keine Wallboxen oder sowas? Oder
nee, da geht es wirklich um die Standardisierung und ich denke mal, dass dieses Test-Device irgendwann mal groß genutzt werden wird. Also die Sache ist ja schon, also das ist schon geil. Also das Gerät könnte sich halt ein Hersteller kaufen, ganz reinstecken und kann dann sagen, es funktioniert damit, ja.
Mhm.
Und wenn halt alle dieses Protokoll später sprechen oder du halt in diesem Tool dann die Protokolle alle abfragen kannst, brauchst du halt diese großen Tage nicht mehr, wo dann die Fahrzeuge und die Ladesäulen zusammengebracht werden. Ja,
man braucht unbedingt offene Standards an der Stelle. Ja. Ich hatte jetzt Neugierde halber, ich beobachte das ja mit großer Begeisterung, die ganze E-Auto-Szene, gesehen, dass die IDs von VW prinzipiell bidirektionales Laden können, also sowohl Vehicle to Home als auch ins Auto rein natürlich, aber Vehicle to Home ist ja für alle interessant, die vielleicht auch einfach nur ein Balkonkraftwerk haben, damit sie als Pufferspeicher das Auto nutzen können oder verschiedene andere so.
Aber
ID-Modelle,
können das nur DC.
Die können das nur mit einem Anbieter. Es gibt einen Wallbox-Anbieter dann sagen sie dir, du musst von diesem Anbieter die Wallbox nehmen und dann gibt es noch ein paar andere absurde Parameter dabei, nämlich dann erlauben sie dir auch nur so viele Stunden oder so viele Entladevorgänge und das sind Sachen, wo, Moment, wenn mir das Auto gehört, also solange das im Leasing ist und solange mir das nicht gehört, ist das okay, dann können wir darüber reden, aber wenn mir das gehört, dann ist das doch meine Sache, wie ich den Akku belaste.
Ja.
Das ist...
wobei auch da muss man sagen, die Technik oder die Batterietechnik, die schreitet ja so schnell voran.
Ja.
Und wir sind mittlerweile schon an einem Punkt angelangt, wo die meisten Akkus, die verbaut werden in den jetzigen Autos oder dann in der Zukunft vor allem, die Ladezyklen werden nicht erreicht.
Richtig, deswegen kommen ja auch so Studien wie vom ADAC, dass nach 180.000 Kilometer der Akku noch 89% Kapazität hat, was eine ganz andere Nummer ist als das, was wir alle von unseren Handys gewöhnt sind.
Ja. Es ist auch wirklich so, die Hardware hinten dran, also generell die Akkus sind ja schon ganz anders da gebaut. Man hat oftmals eine größere Kapazität als die überhaupt nutzbar ist. Dadurch geht man schon einem Teil davon aus dem Weg. Ja. Jetzt habe ich auch ein Herzchen gekriegt. Ja, sehr schön. und du hast eben dort ganz andere Möglichkeiten. Und wenn du jetzt dann auf die, gerade auf die LFP-Akkus schaust, ja, die haben 100.000 Ladezyklen oder sowas. Das ist so das, eigentlich schon mehr so die untere Grenze. Die haben, glaube ich, bis 300.000 Ladezyklen, wo die schaffen. Und das ist halt, das kriegst du im Autoleben nicht hin. Also das Auto rostet dir vorher weg, egal wie gut es ist, ja. Bevor du diesen Akku halt, genau, selbst wenn du den Akku jeden Tag auflädst und wieder ablädst, das ist halt extrem viel, ja, wir können uns das, 100.000 klingt irgendwie nicht so viel erstmal, aber wenn man dann mal guckt, wie viele Tage das sind.
Ja, also wenn man überlegt, eine komplette Akkukapazität sind heutzutage 400 Kilometer, 100.000 mal 400, die muss man erstmal zurücklegen.
Ja.
Naja, aber wir brauchen die Autos natürlich auch, um unser Stromnetz zu stabilisieren. Ne? Also eigentlich muss das muss die Lösung sein, dass jeder, der so ein E-Auto hat, so eine Wallbox, muss möglich sein, dass ich da in meinem Haus einfach
Man hat aber
Zeug reinkippen
den Eindruck, es wird von zwei Seiten torpediert. Zum einen die Automobilhersteller, die ihre Hoheit über ihr Automobil nicht hergeben wollen, selbst wenn sie es verkauft haben.
Ja.
Und auf der anderen Seite, bin ich mir sicher, gibt es eine Lobbygruppe, die versucht, das zu verhindern. Sind diejenigen, die Akkus, die man sich in den Keller stellt, verkaufen.
Also ich gehe also sogar noch ein Stückchen weiter als du. Ich sage, es gibt zwei Lobbygruppen. Es gibt einmal die Automobilhersteller, die wollen das, um eben einen zusätzlichen Verkaufargument zu haben. Sie wollen es aber wahrscheinlich zu ihren Konditionen.
Die wollen die Komplexität nicht. Ich glaube, die wehren sich
doch
dagegen.
Die wollen das haben. Die wollen das haben. Siehst du ja daran, dass eben VW damit ja auch wirbt. Ja? Mhm. Und sie haben ja auch eine Ladesäule, die das kann.
Mhm.
Wir haben aber hier in Deutschland immer noch eben nur drei große Stromanbieter, also wir haben nur 3 Stromanbieter, zu denen alle anderen Stromanbieter gehören. Oder besser gesagt die Netze. Und
ja, aber
das
Netze und Stromanbieter sind nochmal zwei unterschiedliche.
Stromanbieter sind es aber auch nicht viel.
Nee, das ist E.ON, das ist Vattenfall, NBW.
Und irgendein Niederländer. Vattenfall ist der Niederländer, glaube ich.
Gell? Nee, Vattenfall ist Schwedisch.
Ist das Schwede? Okay.
Genau.
Also es sind auf jeden Fall nicht viele, was wir haben, und die sind letzten Endes die treibende Kraft dagegen, weil die wollen
sind gegen den weiteren Ausbau der Erneuerbaren. Also
ja,
zumindest den dezentralen. Wenn sie das selber in der Hand haben, sind sie dabei.
Die wollen beides nicht haben. Ja, sie wollen beides nicht haben, und ich bin mal gespannt, wer stärker ist am Ende. Ja? Also das Armdrücken muss halt gewonnen werden von irgendeinem irgendwann. Oder die Regierung. Also es wird von oben mal irgendwann angefangen zu diktieren.
Beziehungsweise da, das sehen wir ja jetzt an der neuen Regierung, wenn da an den falschen Stellen eingeknickt wird, wie bei unserer neuen Wirtschaftsministerin zu sehen, dann zahlt das schon heftig auf diese ganze Gleichung ein. Das ist gut.
Genau. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Sondersendung von der Froscon.
Darf ich trotzdem noch ein Mimimi loswerden?
Du willst Mimimi? Okay, aha.
Ich kann das nicht aber sitzen lassen bis beim nächsten Mal.
Okay,
also
ja, dann los.
Ein Mimimi muss ich loswerden. Ich habe die letzten 2 Wochen nach einem Fehler in meinem Tool. Ich habe mir ein kleines Helfer-Tool geschrieben und dachte so, also beziehungsweise ich habe mir das vor einem Jahr geschrieben, das lief auch gut.
Hast du mit AI schreiben lassen?
Nee, das habe ich selber geschrieben, komplett. Es lief auch gut, und jetzt habe ich gedacht, ach, strukturierst du es mal um, weil sich halt eben die Anbindung hinten dran, also die API-Geschichten, die ich anspreche und sowas, haben sich halt geändert und sowas. Und dann habe ich gesagt, komm, baust es modularer. Da habe ich jetzt AI verwendet mit. das war nicht der Grund, warum es nicht funktioniert hat.
Sagst du.
Das Tool funktioniert super. Es sendet auch einen Request an die API ab, aber die API gibt mir halt einfach nur eine Antwort zurück, die halt nichts sagend ist. Und ich denke so, ja, keine Ahnung, warum sagst du mir jetzt, was ich da aufgerufen habe? Ich möchte doch eigentlich gerne, dass du mir sagst, entweder du hast einen Fehler beim Aufruf gemacht, oder du sagst mir, ja, danke, und das ist das, was ich jetzt gerade ausgeführt habe für dich. Nein, funktioniert nicht. Dann ich bin wirklich so weit gegangen, wir haben dann in dem Tool später geschaut, ob da im Log was ist. In dem Log steht gar nichts drin, sehr, sehr lustig. Also mein Request kommt an, danach ist tot. keine Ahnung. Ich habe irgendwann
hast
einem
du auf
anderen
IP-Stack-Level debuggt? Hast du Packet Capturing gemacht? Und,
nein.
Dann war es
da
nicht schlimm.
Da habe ich nicht die Möglichkeiten zu. Ich habe davor gesessen und habe drüber nachgedacht, was es sein könnte. Und dann habe ich irgendwann
Eingebung kam.
Ja, genau. Ich habe einem Kollegen das geschrieben und habe gesagt, ey, ganz ehrlich, du hast doch hier auch mit Python schon einiges gemacht. Irgendwie bin ich zu doof dafür gerade. Und während ich das schreibe, kommt mir so, vielleicht könnte es das Slash sein. Also da könnte vielleicht noch ein Slash fehlen oder sowas,
ja.
Gell?
Schön.
Boah, ey, nee.
Ein Zeichen.
Ja, ich hatte es noch abgeschickt, ja, und dann habe ich gedacht, komm, jetzt guckst du mal nach, gell? Weil ich hab dann auch zwischenzeitlich diesen Request von Postman aus abgeschickt, ja, weil das Tool haben wir halt zur Verfügung. Und geht auch nicht. Ich so, das gibt's doch nicht. Mit meinem alten Code geht's, mit dem neuen nicht. Ich habe alles gleich. Also ich habe, die Struktur ist ein bisschen anders, aber der Request ist genau derselbe. Und ich habe dann halt debugmäßig mir das auf die Konsole ausgeprintet. Läuft alles, ist alles selbe, ja. Ich habe dann die AI drauf gucken lassen, habe gesagt, sag mir mal, wo ist denn da die Differenz, ja.
Wo ist da der Fehler?
Und dann sagt er so, gibt keine, ja. Ich so, okay, super, vielen Dank. Das habe ich auch so gesehen. Ist total irre. Und dann habe ich geschaut, und dann ist wirklich am Ende der URL ein scheiß Slash nochmal. Und dieses Slash fehlte in der neuen Implementierung, weil ich nicht dran gedacht habe. Also, keine Ahnung, ich wäre nie drauf gekommen, dass das notwendig ist. Ja. Und es gibt halt auch keine Fehlermeldung. Und also ganz ehrlich, ich habe gesagt, ich weiß, wenn ich sowas programmieren würde, das ist das allererste, was ich einbauen würde, weil ich genau weiß, dass es mir auf die Füße fällt. Ja, da muss doch wenigstens mal ein Kommentar kommen. Ah, ja, du hast hier einen Post-Request gesendet, aber an der Stelle nehmen wir den nicht an. Bitte mach da noch ein Slash hinten dran, dann können wir es ausführen.
Nein. Das ist die gute alte Happy Pass-Entwicklung. Da hat sich einfach einer angeguckt, ich programmiere das, damit es funktioniert und alles andere.
Ist mir egal.
Habe ich keine Zeit für. Da haben wir doch keine Zeit. Ist nicht im Budget, sorry.
Ja, und ich habe 2 Wochen meines Lebens verschwendet.
Tja.
Also gut, aber was war nicht seine durchweg,
Zeit.
Aber
es war dein Budget. Ach.
Nee, also das musste ich unbedingt loswerden. Das hat mich so abgefuckt.
Ja, nein, du
also
hast vollkommen recht.
Einfach auf so ein Slash am Ende gucken.
An anderer Stelle fordert man ja so gerne diese Resilienz in Software und APIs müssen auch resilient sein. Und das ist ja auch ein großer Vorteil an GraphQL, dass du diese beschreibenden Antworten bekommst, dass du explorativ mit APIs arbeiten kannst. Und das ist wirklich also, eine zentrale Anforderung
an APIs.
Es ging
um die Automation-Plattform von Ansible letzten Endes. Mhm. Ja, also AWX im Open Source, das Community-Projekt. Und du kannst halt eben diese API anfragen und die haben auch so eine schöne Oberfläche, über die du auf diese API zugreifen und kannst dann halt da so deine Requests schon mal dir anschauen oder dann dich da so durchnavigieren. Super schön gemacht, also hilft einem, wenn die Doku aber einem nicht weiterhilft oder so. Aber dieses wer kommt denn auf die verdammte Idee, dass dann Slash sein muss? Ja, also wenn ich Launch aufrufe oder Launch Slash, hallo? Ja, und ich weiß noch nicht mal, wieso ich auf diese Idee kam, als ich meinem Kollegen geschrieben habe. Ich habe in dem Moment nur gedacht, Moment, da könnte vielleicht das Slash da im Ende, also es könnte vielleicht ein Slash am Ende fehlen und es könnte vielleicht sein, dass sich jemand gedacht hat, naja, Launch ist der Ordner und wenn du den Slash machst, da kannst du deine Sachen reinposten. Ja. Weißt
und
du,
wenn da,
so eine Scheiße,
und wenn da kein Slash ist, hält er das eben nicht dafür und ja.
Ja, aber er sagt mir auch nicht, sorry, aber hier kein Post. Nein, er sagt mir, ich nehme Post entgegen, ich nehme das entgegen, ich nehme das entgegen.
Aber keine Fehler mehr.
Aber er sagt halt nicht, an der Stelle ist es falsch, erst da führe ich dir was aus. Ja. Also du kriegst halt die Antwort zurück, was du an diese API-Schnittstelle an der Stelle schicken kannst. Er sagt dir sogar auch, welche Daten er erwartet. Und das ist so die Antwort, die du zurückkriegst. Aber ich schicke ja Daten mit. Warum übernimmst du die nicht?
Ja.
Gut, dann machen wir jetzt hier mal Klappe zu, Affe tot.
Ja, auf jeden Fall.
Und nächstes Mal dann wieder mit allem, mit Mimimis und Toten der Woche und was wir sonst an Kategorien haben, das hier jetzt mal live von der FrostCon.
Bis dahin habe ich noch einen.
Bestimmt. Und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Oder mit Fortio.
Genau.
Oder
bei den vielen anderen Projekten. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.